Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Podcast ohne richtigen Namen. Gleich geht's los.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
So sieht's aus und da freue ich mich ausnahmsweise mal richtig drauf, denn es geht hier um CBD-Produkte der Firma Vey. Vey.com ist ein Berliner Unternehmen, das jetzt eine Reihe von CBD-Cannabis-basierten Wellbeing-Produkte auf den Markt bringt. Mhm. Und vielleicht habt ihr schon mal CBD gehört. In Amerika ist es der Shit, kann ich an der Stelle sagen, auch als ich jetzt in L.A. war, wegen der E3. CBD ist dort das Ding, überall, ob im Tee, ob in der Zahnpasta, überall ist CBD. Das sind Extrakte aus der Cannabispflanze, also das Beste vom Hanf, wenn man so will.
Ja, viele denken ja immer, wenn es um Cannabis geht oder Hanf, erstmal an Kiffen und Rauchen. Wir sind aber fürchterlich weit von diesem Thema entfernt. Bei uns geht es tatsächlich wirklich darum, was kann ich mit CBD alles machen, damit es mir so gut geht für den Tag. Und da gibt es in Berlin tatsächlich ein Forscherteam, da gibt es Mediziner und im Unternehmen gibt es ganz viele Forscher, Entwickler und Biologen, die diese Produkte eben entwickeln.
Was gibt's denn da alles so für Produkte? Wir können euch ja mal ein paar
hier.
Wir haben auch ein paar Probepäckchen gekriegt. Mhm. Es gibt zum Beispiel den CBD-Pen, also sozusagen zum Vapen.
Haben wir.
Dann gibt es CBD-Gel. Es gibt Kapseln, die ich zum Beispiel gerne mal benutze vom Schlafengehen. Es gibt CBD-Öle oder auch, was sehr, sehr schön ist, die Bath Bomb. Das ist so eine Badekugel, die sich dann auflöst und dann so schöne schöne Düfte freisetzt. Und
für dich auch nach dem Sport ein Gel?
Ein Sportgel, ja, was die
Haut machst ja Sport.
Und die Muskeln etwas beruhigt. Ich mache sehr viel das. Du sagst es mit so einer ironischen Spitze, aber es ist die fucking Wahrheit. Und es gibt da wirklich ganz, ganz viele Verwendungszwecke. Und an der Stelle sei aber natürlich nochmal erwähnt, das sind THC-freie Produkte. Also der Stoff, der euch high macht, den findet ihr da nicht drin. Und jetzt gibt es eben mit Vey einen Anbieter, der wirklich tolle Pflegeprodukte auf den Markt bringt für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Wenn euch das interessiert, checkt's ab auf www.vey.com, das wird geschrieben, V-A-A-Y, könnt ihr euch einfach mal die gesamte Produktpalette anschauen, könnt es auch mal austesten, wie es euch gefällt. Ich muss sagen, ich bin ein großer CBD-Fan, habe ich ja hier, das ist lustig, dass wir eine Anfrage gekriegt haben von Vey, weil ich schon davor auf dem CBD-Zug war. Mhm. Und deshalb finde ich das, passt das ganz gut, dass wir dafür jetzt hier auch mal die Werbetrommel rühren können.
Was mich völlig überrascht, es gibt auch ein Mundspray am Morgen, das heißt, ja, du wachst auf und beginnst den Tag direkt freundlich.
Das Ganze wird, wie gesagt, von professionellen Forschern und Entwicklern betreut und mit einer speziellen Produktformel von Vey garniert. Checkt es ab auf www.vey.com.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% Fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Schönen guten Tag zum Podcast ohne richtigen Namen. Und Folge, ist es 60?
Es ist Folge 60.
Folge 60. Wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht für Folge 60.
Haben wir? Ja, wir machen das heute mit einem Mikrofon, Etienne und ich. Mein Headset ist nämlich kaputt gegangen kurzfristig, deshalb ich muss mich immer so in die Nase von Eddie rüberbeugen.
Ich habe gerade ein Fischbrötchen gegessen.
Nice.
Das heißt, wir teilen uns ein Headset, ein Mikrofon.
Ach ja, Leute, ey, bevor wir hier richtig loslegen mit fantastischen, du hast bestimmt wieder schon eine geile Geschichte, die du schon vorbereitet hast und gleich brennst darauf, sie zu erzählen.
Jochen hat doch neulich erzählt, dass er eine geile Geschichte hat und wir sollten ihn daran erinnern, ne?
Ich glaube, die ist ganz gut.
Manchmal fängst du ja auch unter der Woche einen Satz an und sagst, ach nee, das erzähle ich dir dann im Podcast.
Ja.
So muss es sein.
Ja. Aber ganz kurz vorher will Georg noch was, einen kleinen Disclaimer.
Ich finde das schön, dass du mich immer anmoderierst, wenn ich was zu sagen
habe. Brauchst du einen Bumper, ja, Georg? Jetzt
kriege ich nicht mehr raus, glaube ich, das Ding.
Ja, also es gibt wieder so ein bisschen Neuigkeiten, die quasi Erwähnung finden müssen, was mich betrifft und meinen Gesundheitszustand, weil sie relevant sind für den Podcast. Und da ja einige von euch uns auch bei Patreon supporten, herzlichen Dank dafür. Einige sich das vielleicht überlegen, gibt es jetzt Grund, erstmal abwarten, ob man wirklich Patreon werden will oder Patreon werden will bei uns, denn bei mir steht eine OP an. Wenn ihr den Podcast hört, je nachdem wann ihr den hört, bin ich vielleicht gerade unter dem OP-Tisch, und zwar am Freitag, 7. Februar ist es.
Unter dem OP-Tisch?
Auf dem OP-Tisch, vielleicht auch drunter, ich weiß es nicht genau, wie die operieren oder so. Bin ich unter dem Messer, wollte ich sagen, und hoffe, dass ich viel Glück haben werde und das werde ich brauchen bei der OP. Es war jetzt irgendwie lange Zeit so, ich habe euch ja erzählt, ich glaube, der letzte Stand, den ich so öffentlich gemacht habe und nicht die Sachen, die ich dann weitergegeben habe, nur an Familie und Freunde, war, dass ich in einer Situation bin, wo ich an Krebs erkrankt bin und eine Chemotherapie bekomme und dann operiert werden sollte, war der ursprüngliche Plan im Dezember. Das stimmte erstaunlicherweise, mich erstaunend übrigens, nicht so ganz. Das war zwar die Information, die ich bekommen habe, aber die war nur in Teilen richtig. Bin mir nicht sicher, warum, aber vielleicht war es auch einfach nur sehr missverständlich von den Ärzten formuliert. Es ist so, dass mein Tumor in einem Stadium war, wo der sich Borderline nennt. Also an der Grenze zur Möglichkeit, dass er operiert werden kann. Und das wusste ich nicht. Ich ging davon aus, dass er definitiv operiert werden kann. Und es nur darum geht, ihn mit einer Chemotherapie zu verkleinern, um halt möglichst wenig Schaden anzurichten bei der OP. Denn Teile aus der Bauchspeicheldrüse rauszuschneiden, kann natürlich erhebliche Folgen haben. Dann laufen da noch einige Adern durch, also einige Gefäße durch, die nicht so ganz unbeeindruckt davon sind, wenn man da rumschnibbelt. Das war das, was ich dachte, bis mir halt irgendjemand, einer der behandelnden Ärzte im November oder so war das, glaube ich, sagt, ja, dann müssen wir halt gucken, dass die Chemotherapie weiterhin gut anschlägt, damit wir operieren können. Ich so, wie damit ihr operieren könnt? Ich denke, ihr könnt operieren. Ja, nee, dazu sei es halt notwendig, dass die Chemotherapie erfolgreich ist und den Tumor weiter verkleinert. Und das war erstmal ein Schock für mich, weil ich das nicht wusste. Und es definitiv nie so kommuniziert worden war. Daraufhin haben sie sich dann meine Blutwerte angeguckt und ich bekam einen Anruf aus der Klinik und das ist normalerweise etwas, was nie mit guten Nachrichten verbunden ist, aber in dem Fall schon, wo er sagte, die Tumormarker, die wir uns angeguckt haben, die sinken. Also das sind Blutwerte, die Rückschlüsse darauf zulassen, ob die Chemotherapie funktioniert und die korrelieren mit einer Größe des Tumors. Je weniger Krebszellen da ist, desto wahrscheinlicher kann man davon ausgehen, dass der Tumor kleiner ist und desto besser sind dann, oder das heißt geringer sind dann eben diese Tumormarkerwerte. Das war im Dezember. Und dann war ich ziemlich lange guter Dinge, bis im ebenfalls Dezember die CT-Untersuchung nach 6 Verabreichungen der Chemotherapie anstand. Da sagte der Arzt mir nämlich, wir können im Moment nicht operieren. Also unsere Chirurgen stufen das als nicht operabel ein. Es sei denn, wir bestrahlen weiter und machen weiter eine Chemotherapie. Und dann meinte ich, was heißt nicht? Dann sagte er 10%, geringere Wahrscheinlichkeit als 10%, dass eine sogenannte R0-Resektion möglich ist. R0 heißt eine restlose Entfernung des Tumors. Und das ist wichtig, um nicht zu sagen Pflicht. Alles andere als eine restlose Entfernung bedeutet keine langfristige Überlebenschance. Ganz simpel. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass eine restlose Entfernung bedeutet, dass man das Ding überlebt hat und über den Berg ist. Absolut nicht. Es ist noch keine Garantie für irgendwas. Das heißt nur, dass man nicht schon im Vorfeld aus dem Rennen ist. Das war so die Weihnachtszeit für mich. Das waren meine Weihnachtstage. Davon ausgehend, dass ich eine 10%ige Chance hätte, die deswegen nicht genutzt wurde, was die Operabilität betrifft. Und dann habe ich gefragt, wie sieht's denn aus mit weiterer Chemo- und Strahlenbehandlung? Sagt er, steigt um ungefähr 20-30%. Ich Klugscheißer, wie ich bin, habe gefragt, 20-30% oder 20-30% Punkte? Denn eine 20% Steigerung von 10% wäre eine Steigerung auf 12%. Das ist auch noch nicht toll. Er sagt dann, nee, 20-30% Punkte, wir landen irgendwo bei 30, vielleicht 40%, wenn es gut läuft. Ob das eine realistische Einschätzung ist, weiß ich nicht. Das war nur der Stand der Dinge. Also habe ich es aufs Beste gehofft. Allerdings, und jetzt kommt einer unserer Hörer des Podcasts ins Spiel, haben wir mehrere Ärzte, die auch unseren Podcast hören. Einer davon hat mich kontaktiert. Ich nenne ihn jetzt des Personenschutzes wegen oder der Geheimhaltung wieder. Nein, ich nenne ihn nicht Dr. Müller. Dann habe ich Jochen wieder verwirrt. Ich nenne ihn Dr. J. Ja, Dr. J, du weißt, dass du gemeint bist, hat mich kontaktiert und sagte, wenn du dich operieren lassen möchtest in Hamburg, dann geh zum UKE, das Universitätsklinikum Eppendorf. Effenberg wollte ich gerade sagen. Universitätsklinikum Eppendorf. Und das ist eines der besten im Norden, insgesamt eines der besten in Deutschland, weil diese OP halt alles andere als eine leichte OP ist. Es ist ein super schwerer und gravierender Eingriff. Und idealerweise machen das Leute, die das schon oft gemacht haben. Das habe ich dann an meine Ärzte weitergegeben. Das war noch bevor es die CT gab und alles. Und das wurde jetzt war jetzt von Bedeutung zu dem Zeitpunkt. Der Arzt, der mich behandelte, sagte nämlich, aber Sie haben ja sowieso den Wunsch geäußert, im UKE operiert zu werden. Das heißt, ich schicke jetzt Ihre Unterlagen zum UKE und frage die Kollegen dort, wie die Situation einschätzen. Und das war ganz kurz vor Heiligabend, wurde ich dann gebeten, dass ich zum UKE gehe mit meinen Unterlagen. Ich habe die auch dort abgegeben und alles und sollte dann warten, um ein persönliches Gespräch zu machen. Saß dann irgendwie über 2 Stunden und kam nicht dran. Dieser Warteraum wurde auch nicht leerer. Und weil ich noch arbeiten musste und Zeug machen musste, bin ich dann nach Hause gefahren. War halt ein bisschen frustriert. Und der Doc in meinem anderen Hospital hat aber nicht locker gelassen, hat gesagt, ja, das kann ich verstehen, dass man da irgendwie den ganzen Tag sitzen will. Ich habe die Unterlagen trotzdem nochmal selber dort angerufen und gesagt, die sollen sich das angucken bei der nächsten Besprechung und ihre Einschätzung geben. Dann war irgendwie die CD kaputt oder nicht lesbar, dann mussten sie den nochmal hinschicken. Und letzten Endes bekam ich vor 2 Wochen den Anruf, dass die Ärzte im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf, das anders einschätzen. Die sagen, sie wollen operieren. Sie sagten halt, es ist nicht optimal, also ne, die Situation könnte besser sein. Sie müssen halt unter anderem 8 Zentimeter von einem Gefäß ersetzen, also von einer Ader, die da durchläuft, müssen sie irgendwie ersetzen und in Ordnung bauen. Aber besser wird es halt nicht. Und die Chemo hat das gemacht, was sie machen sollte und konnte. Und sie möchten jetzt operieren. Und deswegen war ich dann vergangene Woche dort und war, glaube ich, ich war den ganzen Tag, ich war 6 Stunden oder so dort für alle möglichen, von Blutuntersuchungen über alle möglichen Patientenaufklärungen, Narkoseaufklärungen, weiß der Teufel was, das ist alles letzte Woche passiert. Und jetzt steht der Operationstermin für den 7. fest. Die OP ist geplant für 320 Minuten Dauer, also 5 Stunden, 20 Minuten ist die geplante Dauer, richtig lange OP. Und ich habe den Fehler gemacht, denn man möchte es ja irgendwie auch wissen, ich habe mal gefragt, was die Mortalitätsrate der OP ist, also wie oft Leute versterben bei der OP oder an den Folgen dieser OP unmittelbar. 10%. Einer von 10 Leuten überlebt diese OP nicht. Und das hat vor allen Dingen Carla richtig geschockt. Bei mir war das so, dass ich mir gedacht habe, naja gut, ich habe so oder so keine Alternative. Ich hatte gehofft, dass sie wenigstens sagen, von diesen 10% erwischt es fast alle auf dem OP-Tisch. Das wäre schön gewesen, ist leider nicht so. Leider ist es so, dass ein Großteil von denen eben nicht auf dem OP-Tisch verstirbt wegen irgendwas, sondern an Komplikationen in der Folge. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man da irgendwie mit Magen und Darm und Bauchspeicheldrüse und allen möglichen Adern rumhantiert, dass da ganz, ganz viele Dinge ganz, ganz hässlich schieflaufen können. Erinnert nur nicht daran, dass ich es machen werde und muss. Was heißt muss? Müssen natürlich gar nichts. Ich kann auch sagen, ich möchte nicht operiert werden. Weil das die einzige Chance ist, dass ich längerfristig eine Chance habe zu überleben. Ja, das ist am kommenden Freitag. Dementsprechend bin ich ein bisschen nervös. Morgen Abend komme ich ins Krankenhaus, werde da quasi eingecheckt. Und Freitag tagsüber, ich weiß gar nicht genau, um wie viel Uhr, das ist auch relativ irrelevant für mich, um wie viel Uhr ist die OP. Dann werde ich erstmal den restlichen Tag noch unter intensivmedizinischer Untersuchung verbringen und dann ab da halt irgendwie auf die Krankenstation kommen, wo ich, wenn alles gut läuft, sofort wieder aufstehen und mich bewegen kann. Ich brauche auch keine Bettpfanne oder irgendwas. Also das ist alles, was der Magen und Darm so können sollen, sollte im Idealfall normal weitergehen. Und wenn ich Glück habe, bin ich dann in ungefähr 10 Tage später raus. Das heißt aber auch, dass wir jetzt diese Folge hier produzieren und noch eine weitere Folge vorproduzieren werden und dann hoffen, dass ich entweder wieder zu Hause bin oder wir vielleicht eine Folge, wenn es mir gut genug geht, aus dem Krankenhaus produzieren oder so. Aber das ist für euch alle ja dann auch entsprechend interessant. Also wenn ihr euch dann wundern solltet, wenn ihr nichts von mir hört in der Zeit, dann liegt es daran. So, ich habe fertig.
Okay, cool.
Ja.
Hey Leute, was geht? Seid ihr gut drauf?
Eigentlich schon, ja.
Ja, aber ich finde das schon auch wichtig, dass mal sozusagen, wir haben ja auch, oder du hast das ja auch schon, als dann die erste Diagnose kam, dann auch den Wunsch geäußert, das auch zu sagen und die Leute müssen jetzt nicht en Detail jedes Mal ein Update kriegen, aber ich finde, das ist schon ein Ding, halt, wo man sagen kann, das ist schon wichtig, das auch dann mal so zu sagen. Und ich glaube, es hilft dir auch, da mal drüber zu sprechen, oder?
Ah, das ist eher, jein. Also, es gibt natürlich unglaublich viele Leute, die nachfragen. Und das Nervige ist, den Leuten immer versuchen, beizubringen, was A, die Diagnose ist, was das bedeutet und welches Stadium ich gerade habe und welche Unterordnung der Diagnose oder welche Neuigkeiten was bedeuten, weil die meisten das halt ganz und gar nicht verstehen. Und dann sagst du, du wirst operiert und alle so, yay, cool, dann ist ja danach alles wieder in Ordnung. Nein, ist es nicht. Also noch lange nicht. Und das ist ziemlich schwierig und nervig, weil du dann halt merkst, dann sind die Leute irgendwie enttäuscht darüber, weil sie sich denken, ach, okay, ich hatte gehofft, dann irgendwie, keine Ahnung, dass das gute Nachrichten sind oder so. Und dann musst du ihnen sagen, naja, okay, es sind zwar schon gute Nachrichten, aber eigentlich ist es nur so, dass es die Abwesenheit von richtig schlechten Nachrichten sind. Zu jedem Stadium dieser Erkrankung kann man halt sagen, es gibt schlechte Nachrichten, die im Prinzip sagen, der Weg geht zu Ende. Egal, wie lange es dauert, aber er wird zu Ende gehen. Die habe ich noch nicht bekommen, das ist gut. Mehr heißt es aber eben auch nicht. Ich habe auch Leute gehabt, ich mache ja jeden Tag meine WMZ-Videos, wo einer schrieb irgendwie, man soll die Hoffnung nie aufgeben und Krebs sei ja kein Todesurteil und so weiter und so fort, wo ich halt auch erstmal einhaken musste und sagen, es kann das durchaus sein. Also ja, es ist in manchen Fällen heilbar, aber es gibt schon durchaus Situationen und vor allen Dingen ein Stadium, in dem man sich befinden kann, in dem es nicht mehr heilbar ist. Das scheinen einige überhaupt nicht zu begreifen. Ne, und das ist halt sehr, sehr anstrengend, das den einzelnen Leuten immer klar zu machen, was da eben Phase ist. Und deswegen habe ich es darauf beschränkt, das nur im Detail mit Carla abzusprechen und mit ihr zu klären, mit meiner Schwester und mit euch beiden eigentlich. Und dem Rest halt immer so eine ganz grobe bestenfalls Info zu geben. Aber jetzt ist es halt wieder so eine Geschichte, die sehr, im wahrsten Sinne des Wortes einschneidend ist. Hoffentlich im positiven Sinne. Mhm. Und wo ich mir dachte, dass es jetzt quasi unvermeidbar ist, weil es halt wirklich gut sein kann, dass bei uns die Produktion von mal mindestens einem Podcast ausfällt.
Und, aber wenn ich jetzt nochmal eine Frage stellen darf, also
ja.
Was genau fuckt dich mehr ab? Also jetzt, dass jetzt da diese schwierige OP ansteht oder dass Fortuna in der 93. Minute den Ausgleich von Eintracht Frankfurt kassiert. Das würde mich jetzt einfach auch auf einer persönlichen Ebene mal interessieren.
Eigentlich beides gar nicht mal so extrem, muss ich sagen. Mhm. Also die OP fuckt mich natürlich erstmal gar nicht ab, weil sie meine einzige Chance ist zu überleben. Egal wie schlecht oder gut die sein mag, aber es ist die einzige, die ich habe. Und ich bin nervös deswegen. Und natürlich, ich sitze zum Beispiel im Moment gerade da, geilste Freizeitbeschäftigung überhaupt. Papiere auszufüllen mit vom Testament über Versorgungsverfügung und also im Kram Patientenverfügung, wo du den dann ankreuzen darfst. Andere überlegen sich gerade, ob sie in die Malediven fliegen und ich darf ankreuzen, in welchen Fällen bei mir lebenserhaltende Maßnahmen abgeschaltet werden sollten. Einfach nur, weil es unglaublich von Vorteil ist, falls irgendwas schief geht, eine Regelung dafür zu haben. Ich könnte natürlich auch sagen, gut, das ist dann nun wirklich nicht mehr mein Problem, aber das macht es ja nun auch nicht besser, wenn das Problem auftreten sollte. Was mich am meisten genervt hat, ist, dass es den einen oder anderen gab von so Leuten mit so gefährlichem Halb- oder Viertelwissen, der mir seine neueste, oder nicht nur seine neueste, sondern die neueste Rezeptur, die garantiert Krebs besiegt, mitteilen wollte. Ich hatte welche, die mir Dope empfohlen haben, Haschisch, dann gab es Methadon, dann was war denn noch? Ich glaube, ich habe drei oder vier, dann einer fing mit Lichtnahrung an. Alles.
Was ist denn Lichtnahrung?
Ach, das ist so Esoterik-Kram, dass man sich halt gar nicht ernährt, sondern irgendwie über seine Energie über Licht bekommt oder so. Die das bisher gemacht haben, sind verhungert. Also es ist nicht meine allererste Wahl.
Wundert mich.
Ernährung. Aber ja, wir sind halt tatsächlich nicht in der Lage, mit Photosynthese unsere Energie zu beziehen. Aber das ist halt echt anstrengend, weil ich eigentlich so gedacht habe, ich bin jetzt nicht unbedingt der mit dem, was er so sagt und von sich gibt, das Gefühl vermitteln sollte, dass er ein besonderer Freund von irgendwelchen esoterischen Dingen ist. Und trotzdem und trotz meiner ausdrücklichen Bitte, mich mit sowas zu verschonen, halbes Dutzend Leute für notwendig zu sagen, ja, aber hast du nicht davon gehört, wenn du dich mit Vitamin sowieso ernährst, dann heilt das Krebs oder so. Das ist halt anstrengend. Ich bin zum Glück jemand, der weiß, wie das einzuschätzen ist, nämlich Bullshit. Aber es wäre halt ärgerlich, wenn Leute es schaffen, andere dazu zu bringen, ihnen zu glauben. und eine Therapie dann abzubrechen, weil sie glauben, mit irgendwas anderem besser bedient zu sein. Also das ist halt, ja, lasst das, Leute, bitte. Tut uns allen einen Gefallen.
Ja, aber wie stehst du zu CBD-Öl?
Naja, das habe ich ja sogar selber genommen im Rahmen dieser Erkrankung, während ich Chemo hatte.
Und?
Ich habe mit einem Arzt gesprochen, den halt gefragt, was er davon hält. Und er sagte, naja gut, es ist zumindest mal nichts, was der Chemo in die Quere kommt. Und wenn es dir halt hilft, gegen Übelkeit oder andere Folgen davon zu kämpfen, dann nimm's. Und das habe ich gemacht mit ja so leicht positivem Erfolg, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass diese Übelkeit komplett weg gewesen wäre. Aber ich habe, als ich das genommen habe, ein bisschen früher wieder anfangen können zu essen. Also normalerweise hat es halt 2 Tage gedauert, vom ersten Tag, wo ich die Chemo bekommen habe, bis ich wieder so halbwegs normal essen konnte. Und das kann sehr wichtig sein. Ich bin natürlich irgendwie ein bisschen das ein oder andere, ich sag's mal freundlich zu mir selbst, habe das ein oder andere Kilo zuvor zu viel gehabt. Aber es trifft ja auch manchmal Leute, die eben nicht gerade übergewichtig waren vorher. Und wenn die während so einer Chemo dann noch 10, 15 Kilo verlieren, dann ist das halt durchaus problematisch. Von daher klingt das vielleicht irgendwie so ein bisschen so nach Luxussituationen, etwas zu nehmen, was einem hilft, Appetit zu behalten. Aber das kann durchaus schon sehr wichtig sein bei so einer Erkrankung, dass man sich den Appetit wiederbekommt oder möglichst schnell wiederbekommt. Also da würde ich sagen, so leicht positive Erfahrungen. Keine Wunderdinge, aber definitiv nichts Negatives und leicht positiv.
Was mich echt erstaunt heute und auch in der Folge, wo du es ja öffentlich gemacht hast, mit welcher, zumindest nach außen, mit welcher ja, Ruhe und anscheinlichen Seriosität du dieses Thema bearbeitest.
Ja, rumschreien und den Herrn anflehen oder was?
Ja, also
das würdest du, glaube ich, auch nicht anders machen, wenn es
so wäre. Weiß man nicht. Man hat immer nur so die Vorstellung, wie wird man es selber machen und dann hat man ganz andere Vorstellungen. Und deshalb denke ich mir so, Mann, das ist so Wahnsinn. Und der redet da so, in Anführungszeichen, reserviert und cool drüber irgendwie. Das ist schon...
Ja, so ist es natürlich nicht wirklich. Also es ist halt nur so, irgendwann, du hast ja den Kopf lang genug zerbrochen und oft genug darüber zerbrochen, über das was wäre, hätte, wenn. Und dann kannst du es halt irgendwie... Ich zumindest kann das dann irgendwie in den notwendigen Bereich packen oder abhaken, in den es halt reingehört, ohne dass ich jetzt jedes Mal mich selbst triggere, wenn ich darüber nachdenke. Ich versuche trotzdem ein paar Dinge zu vermeiden. Also ich nehme das Wort Krebs nicht gerne in den Mund. Denn dieses Wort habe ich nicht gerne, also im Moment. Das ist rein so subjektives Empfinden, das macht es nicht besser oder schlechter, aber ich rede auch sonst nicht so extrem viel darüber oder so, ne? Aber so an bestimmten Stellen halt, wo es notwendig ist, eben schon. Und das ist ja jetzt so, wenn jetzt einer da sitzt und sich denkt, ich möchte vielleicht gerne den Podcast bei Patreon unterstützen und denkt sich, 10% Chance, negativer EV, wenn ich jetzt Patreon werde. Lass doch lieber 3 Wochen warten, dann habt ihr jetzt die richtigen Informationen dafür
bekommen. Ich will jetzt nichts sagen, aber ehrlich gesagt ist das ja auch für mich, stellt es jetzt auch eine finanzielle Unsicherheit dar, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Deshalb habe ich jetzt auch erstmal größere Investitionen auf die lange Bank geschoben und gesagt, wir warten jetzt erstmal ab.
Ja, aber nein. So oder so macht ihr ja weiter. Also ob ich jetzt nur dabei bin oder nicht, also
würde ich sagen. Nee, also das ist es schon mal vom Tisch. Aber da will ich jetzt über gar nicht drüber reden, weil das ist mir jetzt 2 Tage vor der OP, das sind die völlig falschen Gedanken meiner Meinung nach, denn es kann auch in eine komplett andere Richtung gehen, deshalb macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, aber
was machen wir, wenn du vom Trecker überfahren wirst heute? Ich auch nicht, ich mache dann weiter.
Na klar, haben wir doch schon längst besprochen.
Ja, aber das würde ich mir aber dann auch wünschen. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr dann vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, den Truckerfahrer einladet oder so.
Ja, so eine Nachruffolge mit so launiger Musik. Also nee, wie heißt denn dieses Mad World? Diese Musik im Hintergrund oder so. Man kann jetzt leider keinen Bilderzusammenschnitt machen bei einem Podcast, was ein bisschen problematisch ist.
Aber ich habe mal eine andere Frage, jetzt wo wir schon beim Finanziellen sind. Das hat jetzt auch nichts direkt mit einer Krankheit zu tun. Aber also ich habe jetzt Euro-Jackpot gespielt.
Ja. Geht gut los.
Ja, und da gibt es ja einen Jackpot, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, von 90 Millionen. Nice. So, und dann saß ich da also so gestern im Bett, ich habe das online so gemacht, habe mir da so ein Konto, ich hatte da gar kein Konto, so ein Lotto-Konto, habe ich mir da gemacht. Und dann,
bist du sicher, dass er auch existiert, dieser Jackpot? Oder war
das Nein, das habe ich schon.
Ja, Eurojackpot.ru, gib einfach deine Kreditkarten ein.
Daten ein. Was soll schon passieren? Hast du das
Glück gehabt, dass wir dir deinen Audi zuschicken?
Und dann habe ich gestern Abend im Bett gesessen und wie man das dann so macht, so ein bisschen darüber sinniert, was man alles mit diesen 90 Millionen machen könnte. Ne? Und dann habe ich so überlegt, naja, das ist schon so viel Geld, da würde ich auf jeden Fall all meinen Freunden was schenken. Dann meinte meine Frau direkt, wem denn? Und dann saß ich halt all meinen...
Wie gemein.
Ja, ne? Dann ich auch so, Hause. Und dann dachte ich erstmal so, naja, aber gute Frage, wem denn eigentlich? Und dann habe ich so überlegt, machst du dann Abstufungen? Also wenn du sagst, okay, hier sind meine 5 besten Freunde, die kriegen alle, weiß ich nicht, 1 Million, sage ich jetzt mal. So, ja. Und dann kommt aber der andere um die Ecke und der kriegt nur 500.000, die sprechen ja auch untereinander. Und dann, ja, geht der eine zum anderen und sagt so, wie viel hast du gekriegt? 1 Million? Was für ein Wichser, Alter. Mir hat er nur 500.000 gegeben. So, dann habe ich überlegt, weißt du was, ich würde all meinen Mitarbeitern, aber das habe ich einfach mal so dahingesagt, all meinen Mitarbeitern in der Firma 20.000 Euro geben, so als Bonus, einfach weil es geil ist. So. Dann habe ich ausgerechnet, ja, weil habe ich festgestellt, wir haben 100 Mitarbeiter und ich habe mich verrechnet. Und dann habe ich festgestellt, 20.000 mal 100 sind 2 Millionen. Und ja, das war mir dann zu viel.
Von 90 Millionen?
Ja, Moment, du musst das ja alles abziehen, was ich noch alles verschenke. Ach so. Das sind ja letztendlich auch Kollegen und fremde Menschen teilweise, denen ich einfach Geld schenke. Und dann sind schon mal 2 Millionen weg. Dann schenkst du an deine Freundin. Dann habe ich überlegt, okay, euch würde ich natürlich ein bisschen was schenken. Dann kommt aber auch die Familie, will dann irgendwie was. Dann kommt die Familie von der Frau. Also plötzlich ist so eine, habe ich so ein Fass geöffnet und habe gemerkt, fuck, wenn du dieses Verschenken-Thema erstmal aufmachst bei 90 Millionen, ja, wo stoppt man denn dann? Wo ist denn der Punkt, wo du zu einem sagst, pass auf, wir gehen schön zusammen essen? Welche Person ist das, die du zum Essen einlädst, während die andere sich ein Haus an der Alster kauft?
Du lädst doch nicht jemanden zum Essen ein, dem du kein Geld geben würdest. Also ich meine, das ist doch, die gerade als Multimillionär ist doch deine Zeit so wertvoll, dass du dich nicht sagen kannst, der 70. wichtigste Mensch, mit dem du vermutlich nicht geredet hast in den letzten 3 Jahren, den lädst du jetzt zum Essen ein.
Nein, genau, aber wo ist die Grenze? Ab wo sagst du, du kriegst 1 Million, du kriegst 1 Million, du kriegst ein Haus, du kriegst ein Auto, du kriegst eine Ausbildung, du kriegst nix. Wie, ich krieg nix? Ich war auf deiner scheiß Hochzeit, was willst du mir erzählen? Ich krieg nix. Wir kennen seit 30 Jahren. Ja, aber so richtig mögen wir uns doch eigentlich gar nicht. Okay, hier sind 1000 Euro. Lass
doch Hunger Games machen.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wie läuft's, wenn einer das...
Aber warum machst du denn nicht, du vergibst einfach nicht 1 Million, sondern mehrfach 10.000 Euro?
Ja, aber guck mal, ich gewinne 90 Millionen im Euro. Ja. Ich gewinne 90 Millionen Euro. Ja. Und dann komme ich zu dir, Jochen, und sag, hier, hast du 10.000. Mhm. Und du weißt, ich habe auf dem Konto jetzt 89.990.000.
Da würde ich erstmal fragen, was haben die anderen gekriegt?
Nein, aber du würdest dir doch, einerseits, das ist halt die Frage, würdest du sagen, okay, geil, mir hat gerade einer 10.000 Euro geschenkt, oder würdest du dir sagen, Digga, 10.000, das ist alles? Ich weiß es nicht. Ja, das ist die Frage, die ich mir halt stelle.
Es ist komplex. Es ist
gar nicht so einfach, oder?
Ja.
Mein zweiter Gedanke war, eigentlich wäre es geiler, wenn ich nur so 4 Millionen Gewinne. 4 Millionen Gewinne, weil dann kann keiner sagen, er hätte Anspruch, weil dann sage ich, sorry, die 4 Millionen brauche ich komplett für mich selbst, Leute.
4 Millionen
brauche ich komplett für mich selbst, dann bleibt, vielleicht können wir einmal machen, ich schmeiß eine Party im grünen Jäger von mir aus oben und unten, alles klar, wir holen einen coolen DJ, aber das war's. Leute, 4 Millionen brauche ich selber, ganz ehrlich. Haus an der Alster kostet schon 3 Millionen, da habe ich nur 1 Million für den Rest meines Lebens, ich habe auch keinen Bock mehr zu arbeiten, also Leute, wovon reden wir?
Also ich weiß ja nur, dass das Schenken glücklich macht und ich würde vielleicht das staffeln. Am Anfang würde ich 10 Millionen verschenken, also an deinen Nachbarn und dann gucken, wie es dir geht. Und dann, wenn du sagst, okay, boah, eigentlich fühle ich mich noch nicht so
gut angefühlt,
dann bleibst du dabei und wenn du merkst, ich bin noch nicht glücklich genug, muss es halt mehr sein. Und wenn du sagst, oh scheiße, dann, das wäre doch ein Anfang.
Also für den Fall, dass ich am Freitag 90 Millionen bekomme, würdest du sagen, ich sollte dir 10 Millionen schenken?
Ja, oder 6.
Ja, du bist ja echt ein bescheidener Typ da.
Ja, okay, 5 wäre es auch okay.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft die Frage, wie würde man es machen? Jetzt mal ohne Quatsch.
Ich würde davon ausgehen, zunächst mal gar nichts zu verschenken. Das ist per Default. Erstmal nichts zu verschenken.
Und noch ganz kurz, bevor du weiterredest, eine Frage nur, weil das habe ich mich auch gefragt. Angenommen, einer von euch oder irgendein Kumpel von mir würde die 90 Millionen gewinnen und er würde mir anbieten, 1 Million zu schenken. Ja. Das wäre doch auch ein bisschen weird, das anzunehmen, weil ich wäre ja für immer in irgendeiner Form dieser Person auf eine unfassbare Art sozusagen nicht unterlegen, aber ich könnte den niemals abfacken und sagen, Alter, bist du bescheuert, warum bist du zu spät? Weil der könnte immer sagen, Alter, ich hab dir eine Million geschenkt, du Arschloch, da kann ich ja mal 10 Minuten zu spät. Versteht ihr, das Gleichgewicht in der Beziehung wäre so gestört, bei, das ist ja nicht eine kleine Gefälligkeit oder so, sondern 1 Million ist ein lebensverändernder Betrag. Der kauft mir ein Haus zum Beispiel, ich muss nie wieder Miete zahlen. Da kann ich ihn schlecht ankacken dafür, dass er mir ein scheiß Geburtstagsgeschenk gemacht hat oder meinen aber Geburtstag vergessen hat.
Also gut, dass wir Geburtstag vergessen vielleicht, aber das eine hat doch ansonsten mit dem anderen nichts zu tun. Also deswegen, weil er das geschenkt hat, hat er jetzt nicht mehr Recht oder weniger Recht, zu spät zu kommen.
Ja, das sagst du, das ist wieder typisch rational Georg, aber auf einer emotionalen Ebene verschiebt es sich halt eben doch.
Also meine Antwort ist ganz klar, hau ab mit deinem Geld, hast du noch nichts von den Negativzinsen gehört. Und du machst ja Verlust auf Dauer. Also du legst es auf die Bank und dann ziehen sie dir was davon ab.
Das ist eine geile Idee.
Das macht ja gar keinen Sinn.
Richtig, richtig, so ist das nämlich.
Oder vielleicht, okay, man nimmt das Geld an und investiert das für ein halbes Jahr und dann gibt man die Millionen zurück. Mit dem Hoffen, dass man vielleicht schon in dem halben Jahr 500.000 plus gemacht hat. Das wäre auch
was. Dann, glaubst
und dann
du,
kann man das zurück.
500.000 plus macht in dem halben Jahr, Jochen.
Da wird sich doch bestimmt was finden. Also.
Mit, wo du in einem halben Jahr aus 1 Million 1,5 Millionen.
Aus 10 machst. Millionen, aus 10 Millionen.
Ach so,
ich ja. Ich krieg doch dann. 10 Millionen.
Du kriegst doch nicht dann 10 Millionen, Alter.
Aber da hast du mir doch eben verabredet.
Nee,
wenn du aus 10 Millionen in einem halben Jahr 15 Millionen bekommst, bekommst du von mir auf jeden Fall 10 Millionen.
Dann kriegst du von mir alles. Aber
ich würde es gar nicht verraten, glaube ich.
Ja, das merken die auch nicht, dass ich plötzlich in Blankenese wohne und mit der Yacht zur Arbeit komme. Oder wie, ich meine, wie willst du denn 90 Millionen verheimlichen?
Ja, indem du sie nicht so ausgibst, dass es bemerkbar ist, indem du halt nicht mit der Rolex im
Ja, Ferrari aber entschuldige vorfährst. Mal, dann, also da sind wir an einem Punkt, wo ich dann ja auch nichts mehr davon habe, weil ich fahre jetzt einen Gebrauchtwagen von einem amerikanischen Autohersteller, der richtig scheiße. Wenn ich im Lotto gewinne, dann fahre ich ein richtig geiles Auto, Alter. Nein, ich habe Audi. Ich habe mal Jochens Audi für 800 Mark gekauft, den alten, und der ist 3 Monate später kaputt gegangen. Ja, der ist dann kaputt gegangen. Aber was ich damit sagen will, ich meine, und plötzlich mache ich dreimal im Jahr Urlaub auf den Malediven. Das fällt den Leuten doch auf, wenn ich davor immer nur in Altona am Strand war. Was?
Hä? Du musst dir noch gar nicht erzählen, wo du Urlaub machst. Oder meinst du, es geht ja darum, dass
das man den
Urlaub
nicht macht?
Ja, du bist einfach weg, Mann. Du nimmst alles mit, reißt dir alles ab und verpiss dich. Und keiner kriegt's mit.
Also auch Family, niemand. Ja. Ist doch Schwachsinn, Leute. Wenn du 90 Millionen gewinnst, du hast so eine Verpflichtung, deine Mutter aus dem Ghetto zu holen. Habt ihr keinen Tupac-Song gehört oder was in eurem Leben? Seid ihr doof? Aber
kann man sich nicht so eine Double-Familie organisieren? Das heißt,
90 Millionen schon.
Ne, du holst dir so zwei Jungs, ne, die in dem Alter sind und noch eine Mutter dazu.
Plan, wo du dir zwei Jungs
und die gehen dann auch in die Kita, die verkleiden sich so. Wie lange
geht das? Hier auf dem Kinderspielplatz, ich würde gerne zwei Jungs kaufen. Nicht so wie ihr denkt, Leute, nicht so wie ihr denkt. Ich habe viel Geld.
Ja, die gehen.
Ihr kriegt auch Süßigkeiten.
Alter. So, und dann merkt das erstmal keiner. Und dann kannst du erstmal in Ruhe ein neues Leben aufbauen.
Das ist. Ja. Also ich sehe schon, ihr habt euch mit dem konkreten Fall des Lottogewinns noch nicht beschäftigt und das ist fahrlässig, ganz ehrlich, weil ich werde am Freitag hier sitzen und sagen, so Leute, wisst ihr noch, wie wir im Podcast drüber geredet haben, jetzt habe ich den Salat.
Aber pass mal auf, es ist doch so, dass große Mengen von Geld ja nur für sehr viel weniger Glück sorgen, als man glaubt. Also die Abwesenheit von Geld macht unglücklich.
Das würde ich erstmal gerne ausprobieren.
Okay, gut. Aber das Vorhandensein von Geld, das ist ja nicht, das sorgt ja nicht linear für mehr Glück.
Das ist absolut richtig, was Georg sagt.
Das ist eine Theorie, die von Nicht-Millionären aufgestellt wurde.
Na, die glücklichsten Menschen sind ja nicht die reichsten.
Nee, ich weiß, der Slumdog-Millionär ist der glücklichste.
Aber
die glücklichsten,
du kannst die Probleme eliminieren, die man normalerweise hat, die geldabhängig sind. Ja, du kannst dir zum Beispiel ein Haus irgendwo kaufen oder eine Wohnung kaufen, dass du weißt, ich muss jetzt keine Miete mehr zahlen. Und du legst irgendwie ein bisschen was beiseite, dass du weißt, ich muss jetzt. Meine Rentenzusatzversicherung kann mir scheißegal sein und du hast dann noch Betrag X für jeden Monat, dass du davon leben kannst, ohne dass du arbeiten musst. So, die größten Sorgen sind jetzt abgehakt. Da hast du ja schon Unmengen von Geld für verbraucht, ne? Weil normalerweise würdest du ja durchaus arbeiten können und dann auch Miete bezahlen und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich halt, was du dir erwartest, wie viel Glück du davon dazu bekommst, dass du jetzt mit einem Lamborghini zur Arbeit fährst.
Ja, aber Moment. Also meine Mutter pflegt immer zu sagen, und pflegt, sie lebt ja noch, also sie pflegt es immer noch zu sagen, unglücklich bin ich sowieso, dann lieber mit einer Million auf dem Konto. Insofern, lass doch mal mein, okay, wie glücklich oder wie unglücklich ich bin, ist doch erstmal völlig egal, ob mich das glücklicher macht oder nicht, das kann euch scheißegal sein.
Darum geht's doch. Ums Ausgeben.
Es geht ums Ausgeben. Ich muss ja das Managen, es geht ja darum, wie kann ich die Menschen, die mir sozusagen nahestehen, wie kann ich die alle sozusagen kompensieren? Ohne dass es da mehr Streit und weiß ich nicht, Stress gibt.
Man kann doch so eine Art Ritterturnier veranstalten.
Sag mal, Jochen, hast du Gelack gesoffen?
Ja, alle, die gerne Geld verdienen.
Du kannst dir eine Zweitfamilie kaufen, man kann ein Ritterturnier machen.
Es muss doch niemand wissen, dass du 90 Millionen gewonnen hast.
Alter, also wenn ich 90 Millionen gewinne, weißt du, das Erste, was ich mache, ist, ich kaufe mir eine Stunde auf RTL und ohne Scheiß und dann sende ich da einfach erstmal komplett zur Primetime und lass jeden wissen, wie fucking reich ich bin. Der Simon hat gesagt, das Erste, was er macht, und das finde ich immer noch sehr sympathisch, wenn er reich ist, ist, er kauft sich einen goldenen, also 2 Meter großen Mittelfinger, den er sich in den Garten stellt, der so von links nach rechts tickt, weißt du, wie so ein Metronom. Und das finde ich eine sehr schöne Idee.
Aber warum?
Ja, weil die Leute wissen sollen, dass ich jetzt Scheiß drauf gebe. Endlich kommen die ganzen konzipierten Tweets, die ich dich rausgehauen habe, die alle im Entwurfordner sind, die kommen alle an einem Tag dann raus, ist mir scheißegal. Meinst du, Ricky Gervais kann so eine geile Golden Globes Moderation machen, wenn der, weiß ich nicht, wenn der 500 Euro auf dem Konto hat? Nee. Das machst du halt, wenn du 200 Millionen auf dem Konto hast.
Stimmt, ja,
dann ist dir halt alles scheißegal.
Das ist, glaube ich, das Gefühl möchte ich auch haben, dass es dir alles scheißegal ist. Ich glaube, das kann mit Geld gut gelingen, also das Verhalten dann zu ändern.
Ja, aber nochmal, also ich finde, wenn du sagst, ich lasse es jeden wissen, dass ich 90 Millionen habe, dann schaffst du dir doch mehr Probleme, als du ja, löst.
Ich würde es auch nicht sagen, das stimmt.
Nein, ich würde einfach dann so Philipp Plein T-Shirts tragen und einfach so, die Insta-Stories würden, egal, die Insta-Stories würden sich schon merklich verändern bei mir. Also das würde man dann schon...
Du bist so wie so ein Fußballer, oder?
Das würde man schon...
Wenn die Kohle erstmal da ist, dann poste mit deinen 7 Autos.
Das würde man schon schnell merken.
Du hast auch so eine besondere Frisur heute.
Nein, ich würde einfach Sachen kaufen. Jetzt nicht Mathe, also nicht ein Auto oder eine Uhr oder so, sondern ich würde dann einfach, weiß ich nicht, Silbermond kaufen. Und dann würde ich einfach sagen, Silbermond, ihr dürft nicht mehr musizieren.
Sehr schön.
Oder wie heißen die hier? Eisperlenspiel. Wie heißen die denn nochmal? Glücksperlenspiel.
Glockenspiel, was?
Wie heißen die denn nochmal? Perlmutt.
Ich weiß, was du meinst.
Glücksperlen.
Keine Ahnung.
Alter, wie heißt diese Drecksband?
Perlenspiel. Glocksperlen. Glücksperlen? Nein.
Die haben so einen Scheiß. Ich meine, überhaupt Bands, die so dumme Pseudo- wichtige Namen, so wie Zweiraumwohnung. Kennst du die?
Ja. Also wahrscheinlich persönlich, aber natürlich.
Ja, findest du die gut?
Ja, sind
aber geil. Okay, ich weiß keinen einzigen Song von denen, aber wie kann man sich denn Zweiraumwohnung nennen, jetzt mal ehrlich?
Ja, aber da steckt doch die Dings dahinter, diese ganz bekannte Produzentin aus Berlin.
Ich habe keine Ahnung.
Egal.
Ich habe keine besondere Abneigung gegen Zweiraumwohnung.
Die macht ganz viele, ganz viele Künstler.
Ja, aber der Name ist trotzdem scheiße. Mir ist egal,
super,
wie viel.
Den Namen.
Mir ist egal. Zweiraumwohnung.
Aber wie heißt der jetzt? Glücksperlenspiel?
Nein. Das ist so, wie wenn ich eine Band gründe und sage, komm, wir nennen uns Immo Scout 24. Du nennst dich doch nicht Zweiraumwohnung. 60 Quadratmeter. 800 warm. Die heißen nicht Glücksperlenspiel. Die heißen.
Warte, ich muss jetzt.
Oh, wie heißen die
denn? Ich habe lange nicht mehr Bravo gelesen. Tut mir leid, ich kann nicht mitreden.
Die heißen so nicht.
Glasperlenspiel.
Glasperlenspiel heißen die. Alter, was ein Name. Und die Band ist auch so scheiße, Alter. Glasperlenspiel.
Moment, du hast die Kohle noch nicht, Eddie.
Klingt so wie ein Song von Pur sein könnte.
Nee, also noch schlimmer. Ich habe mal in einem Moin Moin habe ich mal einen Song von denen analysiert. Also analysiert. Oh Gott, das ist der größte Scheiß, den es gibt. Ohne Scheiß. Wenn ich 90 Millionen hätte, ich würde Glasperlenspiel kaufen und dann würde ich den einfach, würde ich die bezahlen dafür, dass sie nicht mehr existieren. Also als Band. Ja, lauter so Sachen.
Machen?
Ja, klar, alle haben ihren Preis, Jochen. Georg. Also ich. Oder man geht irgendwo hin und nennt einen Straßennamen, der einen stört, um oder sowas. Weißt du, dass du nicht mehr sagst, heißt nicht mehr Mönckebergstraße. Was ist das für ein dummer Name?
Wie heißt du dann? Gardeweg?
Ja, zum Beispiel Gardeallee.
Gardeallee,
das ist. Allee Gardé.
Dann will ich aber als erstes das
ganz nice,
Stadion umbenennen.
Wie heißt denn das?
Das heißt Merkur-Spielarena. Das ist grausam. Merkur-Spielarena.
Ja.
Hast du 5 Millionen, damit wir den Fortuna-Stadion...
Kostet 5 Millionen bei Fortuna?
Keine Ahnung, aber kommt darauf an, wie viele Jahre die verkauft haben, oder?
Das stimmt, ja.
Ist das jetzt ganz neu verkauft? Oder?
Aber da würdest du doch mitgehen, dass du erstmal das Stadion umnennst.
Vorher ist Esprit-Arena irgendwann mal, stimmt. Und LTU-Arena.
Ja. Naja, aber ich meine, seid doch froh, dass überhaupt jemand den Stadionnamen von der Fortuna will.
Ja, aber dann, ich meine, dann heißt das Stadion halt scheiße. Das könnte auch Rheinstadion heißen, wie das alte. Aber nein, es ist die Merkur drückt die Sonne auf 100 Arena.
Man könnte so einen Simpson-Gag machen, reinscheißen.
Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
Naja, okay, also ich sehe schon, wir kommen
oder wenn du machst so einen Witz, dann ist das Stadion oder so, dass es so klingt, als würde der Moderator stottern, wenn er das sagt.
Das ist auch eine gute Stadion.
Ja, das finde ich auch gut. Das wäre es mir wert. Das finde ich
auch eine gute Idee. Und man kann es auch bei Sky auch mittlerweile die Halbzeitanalyse versponsern lassen. Hier ist im Moment die Ergo-Halbzeit. Das wäre auch lustig.
Tor in Düsseldorf Stadion. Wir machen uns dabei übrigens nicht lustig über stotternde.
Ich drücke dir so die Daumen, dass du die 90 Millionen gewinnst, auch wenn die Chancen relativ klein sind. Aber ich hoffe, damit wir was für einen Podcast haben.
Ich möchte nur kurz. Musst du denn selber zahlen, tippen oder hast du dann losgekauft? Wie funktioniert denn das?
Also du kannst selber zahlen, das ist ganz interessant, gute Frage. Du kannst selber zahlen natürlich tippen. Ich glaube, es waren 5 aus 45, wenn ich mich recht erinnere. Und dann musst du noch so 2 Superzahlen von 1 bis 10. Aber die haben auch so Felder, da kannst du dann zum Beispiel den Astro-Tipp. Dann kriegst du da drauf, habe ich auch 1 gemacht. Dann gibst du dein Sternzeichen da ein, also Schütze. Und dann wählt der halt Zahlen, die in irgendeiner Form mit deinem Astro, aber in meinem Fall, ich habe am 8. Dezember Geburtstag, dann die 8 und
die 12 dabei
ist. Doch, da ist dann die 8 und die 12
dabei. Aber Moment mal, okay, dann mach das auf gar keinen Fall.
Und dann gibt es noch
die Chance, dass du das teilen musst, ist doch dann viel höher. Das ist doch
richtig.
Quatsch.
Ja, und dann machst du noch den Statistik-Tipp. Den habe ich auch einmal genommen. Da steht dann irgendwie, was stand da? Die Zahlen, die letztes Mal gewonnen haben.
Auch auf gar keinen Fall nehmen.
Auf gar keinen Fall. Genau, weil das halt total unwahrscheinlich ist, rein statistisch gesehen.
Nein, das ist nicht unwahrscheinlich, das ist gleich wahrscheinlich. Aber wenn du gewinnst, haben andere das auch gemacht und dann kriegst du weniger. Mhm, hat er recht. Das ist der Witz daran, weswegen man das nicht machen
sollte. Du meinst, ich gewinne die 90 Millionen nicht?
Nee, du teilst sie dann, weil mindestens 20 Leute oder 100 Leute auf die Idee gekommen sind, die Zahlen vom letzten Mal zu tippen.
Mein Vater hat früher immer beim Lottoschein ausfüllen, hat immer gesagt, also pass mal auf, so tippt keiner. Was machst du da? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Machen auch ganz
macht
viele.
Macht keiner, sagt er immer. Ist bis heute davon überzeugt, dass es keiner macht. Und ich sage immer, es machen mindestens 200.000 in Deutschland.
Also etliche Leute machen halt die zusammenhängenden Dinger. Dann früher bei diesen Lottokästchen haben die Leute halt die Ecken getippt. Mhm. Ne? Die sind ja so einem Rechteck angeordnet, die Ecken zum Beispiel.
Das ist ja Quatsch.
Dann Geburtsdaten, also die Zahlen von 1 bis 31 sind halt sehr viel häufiger als die da drüber und so weiter und so fort.
Ja, ich mache das eigentlich eher so, dass ich auf den Lottoschein gucke und dann versuche ich in die Zukunft zu gucken. Dass ich so mir ausmale vom inneren Auge, okay, wie werden die gerade gezogen, welche Zahlen sagt sie dann und die kreuze ich dann an, vor meinem inneren Auge so.
Okay, gut. Das ist quasi die Intuition, ja?
Ist ein bisschen cheaten, weil ich ein sehr gutes inneres Auge habe, aber was soll ich, die Fähigkeit nicht nutzen?
Dann wird das Ding gezogen, Freitag?
Ja.
Dann werden wir ja wissen, wie weit du mit dem Cheaten gekommen bist.
Nein, wirst du nicht, weil ich werde es für mich behalten. Edge.
Ach so, ja.
Du wirst niemals wissen, ob ich 90 Millionen auf dem Konto habe oder nicht. Ihr werdet niemals erfahren, ob ich ultrareich bin oder nicht. Vielleicht fällt es euch mal auf, dass ich sage bei einer Taxifahrt, ach kommt Leute, ich zahle. Und dann werdet ihr euch skeptische Blicke zuwerfen und sagen, ist er einfach nur nett oder ist er nur Multimillionär?
Hat er die Millionen gewonnen.
Ich glaube, dann hast du die Millionen.
Ja. Ey Leute. Weil du sonst nie für ein Taxi gezahlt hast.
Ich bin so heiß, euch diese Geschichte zu erzählen. Okay. Die verfolgt mich.
Welche?
Die kommt jetzt.
Okay.
Es ist wirklich mir sehr peinlich. Also.
Ich habe mir nämlich aufgeschrieben als Notiz, Jochen hat die beste Geschichte erlebt.
Habe ich das so geschrieben, annonciert?
Ja.
Aber also, noch peinlicher als die eigene Frau aus Versehen einzuschließen in der Wohnung?
Ja, definitiv. Also ich habe ja, wo fange ich denn an? Also ich habe ja Bluthochdruck und da nehme ich ja Tabletten zum Hochdruck senken morgens.
Du hast übrigens noch ein Schlüsselwort dazu gesagt, dass ich mich jetzt nicht traue vorzulesen, weil wie ich dich kenne, hast du die Pointe damit vorweggenommen.
Lass mal, erzähl mal.
Da steht in die Tablette vertauscht.
Mann.
Ernsthaft, Jochen?
Stark.
Du hast gesagt, ich soll dich daran erinnern, die beste Geschichte, Tablette vertauscht. Das war die, du hast die Pointe vorweggenommen, als du erzählt hast, erinnert mich an die Geschichte.
Ja, haben wir das ist ja nice. Relativ schnell abgehakt. Geil.
Also, wollt ihr denn nicht wissen, was
das war? Super dann? Gute Story.
Also, pass auf. Ich hatte einen Termin und bin mit dem Auto gefahren. Auf halber Strecke, ungefähr nach 30 Minuten, denke ich so, oh, hast du deine Bluthochdrucktablette heute denn schon genommen? Ich so, denke für mich so, nein. Krame also vorne in meinem Rucksack nach der Bluthochdrucktablette, finde sie, schmeiß sie mir ein, trink einen Schluck Wasser und 10 Sekunden später denke ich so, fuck, war das auch die richtige Tablette? Ich habe nämlich auch Flugangst, wie ihr wisst, und da nehme ich Diazepam manchmal. Eine Vierteltablette.
Das ist ein Beruhigungsmittel, ne?
Das ist so etwas, was man vor einer Operation bekommt, damit man entspannt ist.
Das ist aber verschreibungspflichtig. Wieso hast du sowas im Auto rumliegen?
Da habe ich in meiner Tasche, weil ich da ein Rezept hatte für, weil ich so Flugangst habe. So, ich nehme aber nur eine Viertel. Ich sitze also in dem Auto, nehme eine Tablette und war mir gerade nicht sicher, ob es die richtige ist. Weil nämlich manchmal aus diesen Tablettendöschen vorne in dem Rucksack, die gehen auf und dann kippen die vorne in diesem Fach aus. Und ich habe einfach nur in diesem Fach gewühlt.
Du hast einfach nur eine lose Tablette aus dem Handschuhfach genommen.
Weil ich daran überhaupt nicht gedacht habe, dass auch diese Flugangst-Tabletten da drin waren. Ich also schmeiß mir...
Warum fallen die da einfach mal raus?
Weil dieses Plastikbehälterchen, der verliert den Deckel manchmal.
Nein.
So. Wir müssen uns nicht darüber streiten, ob das wirklich also schlimm ist, was ich da gemacht habe.
Ja.
Und auf alle Fälle greife ich da mit der Hand rein, nehme diese Tablette und denk so, scheiße, das war die falsche Tablette. Du weißt, du verträgst eigentlich nur eine Viertel, schmeißt dir aber eine ganze rein und weißt, in ungefähr 30 Minuten wirst du einpennen, total dösig sein und total weg von diesem Planeten sein. Also kennt ihr das Gefühl von einer Operation, von diesen Tabletten umgeschmissen zu werden?
Während der Fahrt. Nicht.
Also ich sitze im fahrenden Auto. Was ging mir da durch den Kopf? Also erstmal muss die Tablette raus. Ich halte also beim nächsten Rastplatz an, versuche mich zu übergeben. Oh Gott. Ging nur nicht. Ich hatte morgens vorher auch nichts gegessen. Also die Tablette kam nicht raus. Sie blieb also tatsächlich drin. Ich hatte aber einen Termin und der war wichtig. Also musste ich also da anrufen und die Geschichte erklären, dass ich also die falsche Tablette...
Aber Moment, du hast quasi gesagt, ich kann jetzt nicht kommen, ich muss jetzt erstmal schlafen.
So ungefähr. Also ich habe die Wahrheit gesagt. Ich hätte auch sagen können, ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder so. Ich wusste also, ich war in der Mitte der Strecke. Ich wusste, wenn ich jetzt weiterfahre, komme ich ja nicht mehr nach Hause, weil dann schlafe ich irgendwann im Auto ein. Also kann ja sein. Versteht ihr das? Also habe ich mich dazu entschieden, sofort umzudrehen, anzurufen und abzusagen und zu sagen, ich kann leider nicht kommen, ich habe die falsche Tablette, habe die Geschichte erzählt und hörte am Telefon nur so ein großes Fragezeichen und bin dann nach Hamburg zurückgefahren und merkte halt so, alles klar, es fängt an zu wirken, schließe die Türe auf, stelle mir das Auto ab und habe erstmal 6 Stunden oder 5 Stunden gepennt. Ist die Geschichte nicht Wahnsinn? Ich merke es an eurer Reaktion. Ich hätte diese Tablettentauschgeschichte nicht in WhatsApp erwähnen sollen, ne? Deshalb seid ihr so...
Ja, ich finde, das ist schon eine relativ spektakuläre Geschichte. Die ist vor allem nicht ungefährlich. Weil du hast ja, du empfindest ja dann einen unglaublichen Zeitdruck.
Ja,
so, ne? Da ist quasi der Kampf gegen die Müdigkeit.
Ich war total in Panik, weil ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte.
Aber gleichzeitig auch sehr ausgeglichen.
Fahre ich weiter und weiß, okay, dann bist du da beim Arbeiten und wirst dann irgendwann einpennen oder total weg sein, kommst auch vielleicht nicht mehr nach Hause. Oder
ich finde die Vorstellung halt so geil, wie du das jemandem erzählst, weil also du hättest die Wahl gehabt zu sagen, Bauchschmerzen oder sonst irgendwas, du musst dir nicht im Detail erzählen, weil ich würde mir denken, was ist das für ein Vollhonk?
Richtig.
Der offenbar in seiner Karre sitzt und sich da irgendwelche falschen Tabletten einwirft. Und dann noch welche einwirft, die ihn unfähig zum Gespräch machen. Was hat der? Was stimmt mit dem nicht?
Genau, das ist mir auch durch. Also mir sind viele Sachen durch den Kopf gegangen. Das unter anderem auch. Aber ich habe geschlafen wie ein Bär, Leute. Das war wirklich erholsam.
Alter Schwede, ja. Das ist wirklich... Ach, Jochen.
Soll ich die zweite Geschichte direkt
hinten? Ja, bitte, los.
Vielleicht ist sie besser. Also, ich hab einen Bekannten gehabt, den habe ich eine SMS geschrieben, eine WhatsApp heutzutage, eine WhatsApp, und habe geschrieben, ey, sollen wir uns mal treffen? Wie geht's dir? Er schrieb zurück, ich bin in Dortmund. Da wusste ich so, ach ja, stimmt. Der hat ja gesagt, der ist in Dortmund auf einer Messe die ganze Woche. Ich schreibe also, viel Spaß. Kommt zurück, Arschloch. Was kann das bedeuten? Aber
das ist schon das Rätsel?
Das ist noch nicht das Rätsel. Meine Gedanken war jetzt, Moment mal, hast du es vielleicht verpeilt, was er dir gesagt hat? Ist er vielleicht gar nicht in Dortmund auf der Messe, wie du es angenommen hast, sondern auf einer Beerdigung? Ja. Das wäre schlimm. Also ich habe praktisch eine halbe Stunde, bis seine Antwort kam.
Das Einzige, was mir rein in Gedanken kommen würde, wäre die Art des Termins vertauscht und er ist bei einer Beerdigung oder so oder keine Ahnung was.
Ja, also welcher normale Mensch schreibt dir auf, hey, viel Spaß, Arschloch. Ich wusste, es kann nur
eine Beerdigung sein. Wann war das?
Das war vor 2-3 Wochen.
Aber es würde auch niemand wirklich bei einer Beerdigung Arschloch schreiben, weil er sich offensichtlich klar sein müsste, dass du vermutlich verpeilt hast, dass es eine Beerdigung ist, wegen der er da ist.
Ja, also ich habe die ganze Zeit nur gedacht, irgendwas habe ich da wahrscheinlich durcheinander geschmissen und er ist gar nicht in Dortmund, sondern tatsächlich auf irgendeiner Trauerfeier.
Ich würde jetzt eher schätzen, dass es ein langweiliger Arbeitstermin ist.
Ja, was war's denn jetzt?
Ja, aber warum schreibt der Arschloch?
Ja, weiß ich nicht, sollst du doch auflösen.
Na, er hat geschrieben, sorry, so war für jemand anders bestimmt. Der hat jemand anders Arschloch gesagt.
Und dabei ist es verblieben.
Das
war die Geschichte.
Hey, na du, was geht? Ey, schön von dir zu hören. Wo bist denn du? In Dortmund. Viel Spaß, Arschloch. Genau. Sorry, war für jemand anders. Fertig. Beste Freundschaft ever.
Aber was hättest du denn gedacht, wenn du so eine Antwort kriegst?
Nee, ich dachte, dass ihr euch. Du hast ihn noch angeschrieben, um dich mit ihm zu treffen, oder nicht?
Ja.
Ja, aber was ist denn aus dem Treffen geworden?
Kommt noch.
Okay.
Aber warum schreibt der Arschloch? Was
hast du den Termin, den du wegen der Tablette abgesagt hast, neu gemacht?
Noch nicht. Also ihr seid so gemein. Ich muss bei euren Geschichten immer lachen. Und jetzt denke ich habe zwei Hammergeschichten und ich ernte innerlichen Hohn und Spott von euch.
Überhaupt nicht. Du stellst dich immer so als Opfer dar. Die Leute schreiben schon immer, die kommen so, ich find's gemein, dass ihr immer so gemein zum Jochen seid.
Sehr gut.
Dabei wisst ihr gar nicht, was der für schlimme Sachen immer macht.
So.
Oder? Ist doch so.
Schlimme Sachen, das weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Ich bin aber auch kein Nachbar von Jochen.
Ja, aber du kennst ihn ja auch. Also warst ja quasi. Ich krieg
das nicht mit, wenn er da wieder wütet.
On-Air-Nachbar. Lang genug.
Mit Rasenmäher, vom Rasenmäher aus die Kinder anschreit.
Ja, wir haben jetzt auch wieder neue Nachbarn gekriegt. Da bin ich mal gespannt hier, ne, im Haus.
Beobachtest du sie schon?
Na, ich habe noch nichts gesehen, aber
hoffentlich zerteilen die auch das Altpapier.
Ich schaue mir das ganz genau an.
Das ganze Haus zerteilt nämlich das Altpapier, bis auf einige wenige.
Oh, das ist so nervig, oder? Ja, wenn diese Papiertonne mal leer ist und einen Tag später ist sie voll,
weil Leute da unzerkleinerte
Kartons reintun. Gott, ey.
Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe das, also ich finde es irgendwie, ich finde das nicht okay, dass von mir verlangt wird, dass ich die Pappe zerreißen muss. Ja, Entschuldigung mal, also dann stell doch einfach mal zeitgemäße Tonnen hin. Wir haben nun mal das Zeitalter, wo alles zugeschickt wird und in Pappe verpackt wird. Da reicht es dann vielleicht halt einfach nicht mehr, so eine kleine Milchpackung als Tonne da hinzustellen, oder? Ich habe da, weißt du, wie anstrengend das ist? Weißt du, wie viel Scheiß ich bestelle? Ich weiß, wie viel Pappe, ich kann ja nicht hauptberuflich Pappe zerreißen.
Ich finde, man sollte dem Amazon-Händler dann eigentlich auch die Pappe direkt wieder mitgeben dürfen. Das macht man ja im Geschäft ja schließlich auch, oder? Da gibt es ja auch so...
Brennofen.
Ja.
Warum hat nicht jedes Haus so einen kleinen Brennofen, wo du die Pappe reinschmeißen kannst?
Kannst du mal Kachelmann vorschlagen? Ich glaube, der macht seit in den letzten 2 Jahren nichts anderes, als sich über irgendwelche Kohleöfen aufzuregen. Oder
ja,
oder
das habe ich auch gelesen, weil das so umweltschädigend ist.
Also das macht er richtig ständig.
Keiner weiß, ja. Und der geht aber ähnlich wie du, Georg, auf Twitter die Leute immer auch sehr harsch an. Ist mir schon aufgefallen.
Ja, aber wenn die Leute Idioten sind, dann muss man ihnen das auch sagen.
Na, weiß ich nicht. Mit der Einstellung kann man nicht durchs Leben gehen, finde ich.
Meinst du?
Nee, du kannst nicht Idioten sagen, dass sie Idioten sind.
Ja, manchmal muss das aber sein.
Ja, weiß ich nicht.
Es gibt gewisse Grade von Idioten, da geht es einfach nicht mehr anders.
Ist ja auch immer die Frage, ob es wirklich Idioten sind oder nicht. Das ist ja auch eine Definitionssache.
Das ist oft nicht mehr die Frage.
Ab wann ist jemand ein Idiot?
Also in vielen Fällen ist das tatsächlich nicht und steht das nicht mehr zur Diskussion.
Naja, ich weiß nicht. Ich bin halt eher ein netter Typ, aber musst du wissen.
Ich denke nur an deine gespeicherten Tweets, ne? Die, wenn du reich bist, veröffentlicht werden.
Ich habe ein paar ganz solide Jokes. Da kannst du aber mal.
Ich freue mich da drauf.
Durch die Idee. Ich schreibe mir immer mit ihr Kollege Tino Hahn, wir schreiben uns manchmal derbe Jokes einfach nur so zu. Ne? Das kann man eigentlich nicht.
Doch, klar kann man das erzählen. Das kann man
eigentlich nicht sagen. Keiner sagt es nicht.
Doch, du gewinnst doch am Freitag im Lotto. Du kannst alles. Hau raus.
Wir haben so überlegt, wie so Politiker Werbung für Tageszeitung machen. Dann haben wir uns vorgestellt, wie Christian Lindner macht Werbung für die Zeit und geht halt zu Obdachlosen, die so verwundet irgendwo liegen, und dann legt er die Zeit hin und sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nee. Ja, gab noch mehr solche. Oder dass du so Suppen ausschenkst und am Ende kriegt jeder so eine Financial Times gratis noch dazu.
Das ist die Werbestrategie. Du hast schon
schlimmere Dinge gesagt. Ich bin jetzt nicht so geschockt, wie
das ist ja, habe. Es ist ja auch Gesellschaftskritik. Es zeigt ja auch, es Richtig. Ist ja ein Stück das weit geht. Gesellschaftskritik. Ne?
Das geht noch.
Es ist zwar böse, aber es ist auch Gesellschaftskritik.
Ich muss nur daran denken, wie du das letzte Mal uns mitteiltest, dass du eine voll lustige Idee hast.
Was war das?
Nee, ist nicht weiter wichtig. Wir wärmen das nicht wieder auf. Ich sag's dir nachher.
Okay. Ja, aber es gibt übrigens auch immer wieder Leute, die mich auf meine Tweets ansprechen und ich feststelle, dass sie die gar nicht lustig finden. Und dann merke ich immer, wow, was ein Idiot. Ja. Ja, komm, Jochen, jetzt mach nicht
wieder auf Oral. Nein, so ging mir das eben bei meiner Geschichte.
Ja, aber es ist also ganz ehrlich. Man kann drüber streiten, ob man was lustig findet oder nicht, aber man kann nicht drüber streiten, ob es ein Witz ist oder nicht.
Ach, ob das ein Witz ist oder als Witz gemeint ist.
Genau.
Ja, das stimmt.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Rätsel.
Aber vorher noch das hier.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
Hörst du eigentlich Hörspiele, Eddie?
Ich höre Hörspiele und vor allen Dingen Hörspiele waren und sind ein großer Teil meines Lebens gewesen. Und vor allen Dingen habe ich früher sehr, sehr gerne so Gruselsachen gehört. Die ganzen, so, kennst du noch John Sinclair und so Kram? Mhm. Hab ich sehr gerne gehört. Und jetzt gibt's wieder was Neues. Und zwar von Europa tatsächlich. Ein tolles Hörspiel, das sich nennt Vidan.
Schrei nach Leben.
Schrei nach Leben. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht. In Montana verschwinden Menschen. Mysteriöse Wesen schleichen durch die Nächte. Es geht um eine globale Verschwörung. Der stellvertretende Sheriff Miles Vidan kommt einer globalen Verschwörung auf die Spur.
Das war schon ganz schön, ich würde sagen.
Es geht besser.
Es geht besser.
Wir können ja mal reinhören. Wir haben einen kleinen Teaser hier für euch.
Blackdale. Im Schatten der Rocky Mountains.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
Was? Lauf, Charlie! Geh auf! Geh weg! Lauf!
Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
Vidan, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
Also ich finde ja tatsächlich, wenn man diese Stimmen hört, es sind über 100 Sprecher in dieser Mystery-Thriller-Serie, 100 Profisprecher. Ich finde allein Stimmen so wahnsinnig schön. Ich höre denen gerne zu einfach.
Ja, es ist vor allen Dingen ziemlich aufwendig. In der ersten Staffel über 100 verschiedene professionelle Stimmen. Das sind ja auch oft Schauspieler und so. Also es ist schon mit sehr hohem Produktionsaufwand betrieben. Und seit dem 7.2. gibt es diese Hörspielreihe von Raimon Weber, der früher auch zum Beispiel Monster 1983 und Gabriel Burns geschrieben hat. Also das kennt man vielleicht. Der ist wirklich so
Spezialist, ne? Ja, für so klaustrophobische Stimmung.
Der ist wirklich bekannt unter den Hörspielfans. Und das Ganze gibt es als Audio-CD-Box, aber es gibt auch alle 10 Folgen der ersten Staffel bei allen bekannten Streaming-Diensten.
Das heißt, man kann jetzt schon hingehen und sich alle, wie eben beim Netflix, eine Folge hintereinander.
Genau, im Prinzip Netflix für die Ohren, wenn du so willst. Also wirklich schönes Kopfkino, gebt es euch einfach mal. Es ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr, sehr spannend. Eine tolle Mystery-Reihe, wie dann der Schrei nach Leben.
Gib das Signal.
Es ist wieder ein Fremdrätsel, eingeschickt von einem unserer Zuhörer, liebe Freunde. Und eine ganz einfache Frage. Ganz einfache Frage und damit auch ein ganz einfaches Rätsel. Die Frage lautet, warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
Aha. Was ich für ein Feedback wieder gekriegt habe. Da stellt man mal eine ein bisschen dumme Frage und dann kommen gleich alle und labern einen voll.
Diese Honiggeschichte vom letzten Mal. Ich habe alle Leute, die ich gefragt habe, wisst ihr, wie der Honig gemacht wird, einen Kopfschütteln gekriegt. Ja. Wir sind nicht dumm, Leute. Nein. Die ganze Nation ist
dumm. Aber die Frage niemand mit der Marmelade das. Hätten wir vielleicht aussparen können.
Jemand hat mir sogar gesagt, weißt du, woher der Waldhonig kommt?
Aus dem Wald?
Ja, aber da wachsen ja keine Blumen.
Bienen?
Nee, die Bienen schon, aber dahinter, im Wald gibt es ja keine Blumen.
Oh, ich habe schon Wälder gesehen.
Mit Blumen.
Ja.
Aber nein. Mit Blüten.
Ja, doch. Mit Blüten?
Du willst mir erzählen, es gibt im Wald nein. keine Blumen?
Der Typ hat mir gesagt, die Bienen holen die nicht von den Blüten, sondern von Läusen. Also ach, ähnlich ja. wie die Ameisen.
Jetzt wird's albern.
Das wo ist Läusehonig.
Ja, aber wo sollen die Läuse denn den Honig her haben?
Keine Ahnung, ich will das Fass jetzt nicht aufmachen. Das wurde mir nur gesagt. Ich habe es noch nicht geüberprüft.
Von irgendjemandem, der Bienenkompetenz besitzt, oder?
Sag mal, wie war jetzt die Frage? Warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
Ja, ganz einfache Frage. Warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
Läuse ist ein lustiges Wort. Die Frage habe ich schon
gesagt von Grasch.
Läuse.
Was ist mit Läusen?
Ich finde es einfach ein lustiges Wort, Läuse. Es ist so nah an Leute. Läusen. Hey Läuse, was geht?
Ich finde es irgendwie. Hameln ist ein lustiges Wort. Hameln klingt wie ein Verb.
Ist das nicht eine Stadt?
Deswegen finde ich das Wort Hameln lustig. Ja, Hameln ist eine Stadt.
Na gut.
Aber es klingt wie
Hummel.
Ein Tu-Wort.
Die Hummel ist auch.
Ich weiß.
Ihr saßt zu Hause und waren am Hameln. Ne? Sowas ja, zum Beispiel.
Ich möchte lösen.
Ja.
Marmelade darf sich nur das Produkt bezeichnen, was einen gewissen bei einer gewissen Temperatur erhitzt worden ist.
Und Alter, was?
Und das geht mit Erdbeeren nicht. Die dürfen
so nah dran an der
die dürfen nicht
quasi. Ich war echt erschrocken. Ich brauche hier ein Diazepam-Viertel.
Die dürfen nicht so heiß erhitzt werden, weil die dann nämlich kaputt gehen. Deshalb müssen sie unter einer bestimmten Schwelltemperatur erhitzt werden. Aber nur darüber darf man sich Marmelade nennen. Deshalb heißt es alles Konfitüre. Erdbeerkonfitüre. Habe ich gelöst? Das wäre das.
Oh. Aber es ist richtig nah dran.
Jetzt also. Kann der Eddie abstauben.
Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte?
Warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
Weil für den Herstellungsprozess der Marmelade
Läuse aus dem Wald benötigt werden.
Für den Herstellungsprozess der Marmelade gewisse Techniken vonnöten sind, die man nicht auf die Erdbeere anwenden kann.
Nein.
Doch.
Nein.
Okay, du hast gewonnen. Ich wollte nur bluffen, wollte gucken, ob du beim zweiten Mal noch darauf bestehst, dass es falsch ist.
Hat das etwas mit einem prozentualen Anteil der Erdbeeren an der gesamten Erdbeersubstanz zu tun?
Einem Anteil der Erdbeeren an der Erdbeersubstanz?
Ich formuliere das anders.
Ja?
Marmelade darf man sich nur nennen, wenn man einen gewissen Prozentsatz von Erdbeeren in diesem Glas hat. Sagen wir, von 100 Gramm müssen 20% Erdbeeren sein.
Nein. Nein.
Nein.
Hat das was mit dem Unterschied zwischen Konfitüre und Marmelade zu tun?
Ja, hat es.
Das heißt, es gibt Erdbeerkonfitüre.
Das ist richtig.
Aber es gibt keine Erdbeermarmelade.
Das ist auch richtig. Das ist quasi schon eine Teillösung. Wichtiger Teil, auf den ihr sehr schnell gekommen seid.
Ich.
Konfitüre unterscheidet sich von Marmelade nämlich.
Ja.
Und zwar in Art der Herstellung.
Jein.
Der Zusammensetzung.
Ja.
Den Ingredienzien sozusagen.
Mhm.
Damit Marmelade genannt werden darf,
ja.
muss es gewisse Ingredienzien haben, die in der Konfitüre nicht enthalten sind.
Das ist richtig.
Aha.
Diese Ingredienzien sind schädlich für die Erdbeere.
Nee.
Doch.
Okay.
Hat es etwas mit der Behandlung im Herstellungsprozess?
Nee.
Es hat nichts mit dem Hersteller.
Das ist eine sehr leichte Lösung eigentlich.
Man kann Erdbeeren Es müssen Stücke, Erdbeerenstücke. Hat es was mit den Stücken?
Es hat nichts mit Stücken. Hat es etwas mit dem Zucker zu tun?
Nee.
Ah.
Hat es nichts mit dem Zucker zu tun?
Nein. Also ja, es hat nichts mit dem Zucker zu tun.
Mann, Eddie.
Ich wollte nur mal ein Ja hören, Mann. Der Unterschied ist... Die Erdbeere an sich ist ja ein Obst.
Ja.
Aber eine sogenannte Erdbeere.
Mhm.
Also sie kommt aus der Erde, aber sie wächst an Sträuchern.
Ja, quasi. Also sie kommt jetzt nicht wirklich aus der Erde, aber sie hängt in so einem kleinen...
Für Marmelade...
Ihr seid sehr nah dran.
Es muss eine gewisse Konsistenz für
Marmelade... Nee.
Mann,
ey. Das ist quasi viel leichter eigentlich.
Also wir müssen den Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre herausfinden. Den müssen wir herausfinden, dann haben wir auch die Lösung.
Ja.
Was gibt es denn an Marmeladen? Nehmen wir mal ein paar Marmeladen, die es so gibt.
Pfirsich.
Pfirsichmarmelade.
Apfel.
Oder ist es Pfirsichkonfitüre? Das weiß man nämlich
Himbeer.
Nicht. Himbeermarmelade? Ich dachte auch, es gibt Erdbeermarmelade, aber wir nennen sie einfach nur Erdbeermarmelade. Eigentlich ist es Erdbeerkonfitüre.
Den Teil habt ihr schon gelöst. Es gibt natürlich, also
es gibt auch Erdbeermarmelade.
Gibt es Erdbeermarmelade.
Aber es ist eigentlich eine Konfitüre.
Richtig, eigentlich ist es eine Konfitüre, richtig.
Und wenn da drauf steht Erdbeermarmelade auf dem Glas, ist es eigentlich nicht zulässig.
Ach, ich weiß, komm,
gib mir. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in Deutschland geben würde.
Erdbeerkonfitüre. Ich möchte nicht, dass du löst. Ich möchte jetzt lösen. Deshalb stelle ich nochmal Fragen. Wir sind fast schon richtig. Nachdem ich eine super Einleitung gebracht habe und den richtigen Weg geebnet habe.
Mhm.
Es ist einfach so, dass bei der Erdbeermarmelade...
Ja?
Konfitüre und Konfitüre.
Pass mal auf, ich gebe euch nochmal einen besseren Tipp.
Nein, wir brauchen keinen Tipp.
Ich kann ja lösen.
Okay. Eddie will lösen.
Marmelade wird von Hand gemacht, Konfitüre maschinell.
Nee. Gute Idee, aber nee.
Ach, eine scheiß Idee, komm. Erdbeermarmelade. Wir hatten ja gesagt, es hat nichts mit den Zutaten zu tun.
Nee, hat mir nicht gesagt.
Hat es etwas mit den Zutaten, die da drin sind, zu tun? Ja, es hat etwas
mit den Zutaten zu tun.
Wir hatten gesagt, es hat nichts mit dem Zucker. Es hat etwas mit den Erdbeeren an sich zu tun?
Ja, kann man so sagen.
Es hat etwas mit den Erdbeeren an sich zu tun. Die Erdbeeren... Ah! Die sehen scheiße aus, wenn das Stücke drin wären.
Was? Nein. Also interessant.
Deshalb werden die gematscht. Und alles Matschige heißt Konfitüre.
Well, interessant. Nee.
Eddie, du löst.
Ich nehme jetzt den Tipp.
Was?
Du nimmst den Tipp?
Ja.
Der Tipp ist, denkt sehr bürokratisch. Es hat mit einer Verordnung zu tun.
Es ist einfach der Unterschied zwischen Konfitüre und Marmelade ist einfach nur der Name. Also es gibt de facto keinen Unterschied in der...
Nee, das wäre zu einfach. Das würde ja bedeuten, dass es quasi diese Marmelade doch gibt. Es ist quasi nah dran, aber das kann ich nicht gelten lassen.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich staube jetzt ab.
Ja.
Also eigentlich ist es das... Also... Konfitüre und Marmelade haben unterschiedliche Zusammensetzungen.
Kann man so sagen, ja.
Kann man so sagen. Aber, was? Du wolltest noch was sagen?
Nö.
Doch.
Du wolltest was sagen. Das sollte jetzt etwas bringen.
Konfitüre und Marmelade. Ah, hat das etwas damit zu tun, dass mit einem möglichen Gärungsprozess?
Nee.
Also wenn es was Bürokratisches ist, aber nicht sich auf den Namen bezieht, dann hat es was mit dem Gefäß zu tun.
Nee.
Och Mann, ey.
Es hat was mit der Erdbeere zu tun.
Ja.
Weil die Marmelade darf nur genannt werden, wenn man...
Ja.
Aprikose, was gibt's denn noch? Aprikosenmarmelade.
Wenn man nicht rot, ein rotes Obst.
Aber was hat es denn mit Bürokratie zu tun? Oh Gott.
Pass auf, es ist eine reine Definitionsfrage. Also mit Logik kommst du da nicht weiter. Das
ja, ist wirklich nur eine Definitionsfrage. Weil die die wächst zu nah am Boden.
Das ist geil. Was denn? Finde ich richtig gut.
So.
Die Vorstellung ist gut. Nein, die Erdbeeren wachsen weniger als 7 Zentimeter vom Boden. Das ist keine Marmelade mehr.
Ja. Was gibt's da zu lachen?
Ja.
Was ist eigentlich eine Erdbeere?
Das ist eine Nuss.
Die Frage ist, was ist sie nicht?
Die Erdbeere ist nicht ein...
Ich weiß es. Ich löse.
Ja? Die Erdbeere ist kein Säugetier.
Richtig, das stimmt. In Marmelade dürfen nicht nur noch Säugetiere drin sein.
Die Erdbeere ist nicht... Du bist noch nicht dran. Ich habe noch kein Nein.
Du willst das doch jetzt nicht verlängern.
Die Erdbeere ist kein Fallobst. Obst, das fällt. Zum Beispiel Apfel, Birne.
Äpfel sind Fallobst generell?
Ja, weil sie vom Baum runterfallen.
Ich möchte
lösen. Manche auch nicht.
Dann sind sie schlechtes Fallobst.
Das stimmt.
Hingegen ist noch keine Erdbeere bekannt, die fällt.
Mhm. Ist das die Lösung?
Ich gebe kurz.
Dass Erdbeeren rüber. Kein Fallobst sind?
Also, ich würde ja sagen,
ja.
Da die Erdbeere zu den Nüssen gezählt wird, darf sie nicht als Marmelade bezeichnet werden.
Sagen wir mal so, es ist insofern richtig, als dass es der Definition nach auch keine Nussmarmelade geben kann.
Weil dann wäre es nämlich Nutella.
Genau, vielleicht.
Habe ich gelöst? Nein.
Nein.
Das war jetzt keine Frage, sorry, ich bin noch dran. Also, ich bin aber sehr nah dran. Es hat nichts mit der Nussdefinition zu tun, das liegt doch auf der Hand.
Ja, es hat nichts mit der Nussdefinition.
Weißt du, was das Schlimme ist, Eddie? Der Typ sagt jetzt, wir sind eigentlich total nah dran, das ist eigentlich total einfach und wir kommen nicht drauf. Wie stehen wir da?
Na, so einfach würde ich es nicht unbedingt sagen. Also, es ist keine komplexe Lösung, für die man besonders viel wissen muss. Es ist nur eine Definitionsfrage. Du kannst dich auch fragen, was ist in Marmelade immer drin?
Obst.
Jein. Weil, wie wir schon gemerkt haben, Erdbeeren sind Obst, zählen aber nicht als Marmelade. Also nicht jede Art von Obst offenbar.
Obst, das hängt. Okay. Obst, das... Hat es was mit der Art und Weise, wie die Erdbeere wächst und gedeiht, zu tun?
Mm-mm.
Ach, jetzt leck mich am also Arsch, Georg.
Mittelbar bestimmt.
Mann. Ey, wenn da nicht eine richtig knackige Antwort vor dir gleich kommt, nur eine Lösung... Das
ist eine simple Antwort. Ich denke bürokratisch.
Die Erdbeere hat
also nicht, dass es eine ist, auf die man kommen würde.
Jetzt so einen langen Namen, dass man das da draufdrucken kann, deshalb nämlich. Die Erdbeere ist halt keine.
Keine?
Ist halt keine Beere. Die zählt nicht zu den Beeren. Oder zählt sie zu den Beeren?
Kann sein, dass sie da nicht zu zählt, ist aber nicht relevant für die.
Willst du lösen?
Lösung.
Also, Georg.
Ja.
Jetzt reiß dich mal zusammen.
Ja.
Die Erdbeere.
Ja.
Hat nicht die Größe. Denn in der Marmelade müssen auch Stücke sein von dem Obst. Kleine Obststücke.
Nee. Soll ich nochmal anmerken, dass unabhängig davon, was die Lösung ist, ich anmerken muss, dass die Lösung kein bisschen intuitiv und völlig bescheuert ist und wir eine Änderung beantragen sollten mit den Millionen, die du gewinnst?
Was ist denn da unten? Jetzt mal ganz logisch. Aprikose. Ich weiß aber nicht, ob es Aprikosenmarmelade gibt. Hast du schon mal Aprikosenmarmelade?
Spontane Schätzung, ich glaube nicht.
Aha.
Ich muss, also, muss gerade gucken, was da alles dazu zählt. Warte mal.
Also Marmelade darf sich nur nennen Stachelbeermarmelade. Würde das gehen vielleicht?
Nee, ich glaube nicht.
Was gibt's denn?
Soll ich
ja, lösen?
Blaubeermarmelade?
Auflösen oder ich raste hier auch, aus!
Auch Blaubeermarmelade nicht. Also, es gibt keine Erdbeermarmelade, weil auf Drängen der Briten die EU-Verordnung geändert wurde und zudem die deutsche Konfiturenverordnung im Jahr 2003. Demnach darf Marmelade nur aus Wasser, Zucker und Zitrusfrüchten bestehen. Zitrusfrüchte. Das ist geregelt in Anlage 1, Abschnitt Römisch 1, Punkt 5 der deutschen Konfitürenverordnung. Ich zitiere: Marmelade ist die nicht streichfähige Zubereitung aus Wasserzuckerarten und einem oder mehreren der nachstehenden aus Zitrusfrüchten bestehenden Erzeugnisse. Und dann kommt Pülpenfruchtmark, Saft, wässriger Auszug, Schale. Die für die Herstellung von 1000 Gramm Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfrüchte beträgt mindestens 200 Gramm, von denen mindestens 75 Gramm dem, keine Ahnung was es ist, Endokarp entstammen, Punkt. Es sind nur Zitrusfrüchte. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, was zählt alles unter Zitrusfrüchte? Unter anderem Apfelsinen, Clementinen, Zitronen, das ist klar. Und dann mit 6,5%, nee, das ist nicht Prozent, das ist irgendwie, keine Ahnung, Kilogramm pro Jahr Verzehr in Deutschland, kommen Grapefruit und andere Zitrusfrüchte. Und ich frage mich ernsthaft, wer und warum auf die Idee gekommen ist, dass es ausgerechnet Zitrusfrüchte sind, weil ich mich persönlich, glaube ich, nicht daran erinnern kann, jemals dann eine Marmelade gegessen zu haben seit 2003.
In England gibt es ja fürchterlich diese Orangenmarmeladen, diese bitteren, ne? Die kommen ja. Oh, das ist so furchtbar.
Apropos Orange, da würde mich mal interessieren, wer benennt eigentlich Obst? Irgendwann gab es ja jemanden, der die Orange gesehen hat, die sich angeguckt hat und gesagt, oh, die ist orange. Die nennen wir Orange. Was ist denn, wenn es zeitgleich irgendwo jemanden gab, der die Karotte gefunden hat? Der die aber auch Orange genannt, weil er gesagt
oder
hat.
Oder die Mandarine.
Ja, oder die Mandarine hat gesagt, hier, die ist auch orange. Und dann, wer hat denn dann da diesen Lawsuit gewonnen? Der hat gesagt, Leute, ich war zuerst, ich habe die Orange entdeckt, ich habe sie orange genannt, ihr müsst euch was anderes, ihr könnt sie die rote oder die Halborange nennen oder so, aber Orange ist nun mal meins. Wer gewinnt denn? Und warum heißt die Banane nicht die gelbe?
Orange oder das Ei, also was war zuerst da? Oder hießen die Dinger einfach Orange und dann hat man sich gedacht, die sind ja orange.
Die hießen einfach, sie sind nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, hallo, ich bin Orange, wer bist du denn?
Ja, irgendjemand hat die einfach so Orange genannt. Warum auch immer. Ja, eben.
Aber wer hat denn das Patent? Wer hat denn gesagt, so, die heißen jetzt alle so?
Ja, keine Ahnung, aber das gilt ja für jedes Obst, dass es irgendeinen Namen bekommen hat, selbst wenn es nicht ein Farbname war.
Ja.
Irgendwer hat sich auch gedacht, das hier sind Pflaumen.
Ja, aber es gibt nicht so viele Obstvarianten, die nach der Farbe benannt sind. Eigentlich.
Aber es ist ja die Frage, ob die nach der Farbe benannt sind oder umgekehrt, die Farbe nach dem Obst benannt ist.
Du meinst, oh, das ist eine interessante Frage. Was trägst du für ein T-Shirt? Es sieht aus wie dieses Obst, was bei uns im Garten ja, hängt. Genau. Die Orange? Ja, dann nehmen wir es auch orange. Ja, interessant. Wir werden es nie erfahren, weil der Urheber der Orange vermutlich schon lange gestorben ist.
Ich muss das jetzt nachschauen. Ich will jetzt wissen, ob es die Orange zuerst gab oder die Farbe.
Sagst du Orange? Orange?
Orange? Orange?
Orange? Orange? Orange?
Orange? Orange. Das hört sich ein bisschen.
Was sagst du? Orange? Haben Sie noch Orange?
Also, wenn ich intelligent wirken will, sage ich mir Orange.
Also, im Englischen ist die Farbe kam nach der Frucht.
Ja. Sagst du Gnocchi?
Gnocchi. Gnocchi.
Gnocchi.
Ja.
Gnocchi.
Gnocchi.
Gnocchi, vielleicht.
Gnocchi. Ich hasse es, wenn so Leute es versuchen, so super echt auszusprechen. Latte Macchiato. Ich hätte noch gerne einen Latte Macchiato.
Ja, wer macht das denn bitte schön?
Wie heißen die denn richtig? Wird das ohne G ausgesprochen? Gnocchi?
Gnocchi, glaube ich. Gnocchi?
Da ist noch ein J mit drin. Gnocchi?
Gnocchi. Nein, aber so wird es halt ausgesprochen. Gnocchi.
Ja, ich meine ja beim Aussprechen.
Gnocchi. Du musst dir ja mal vorstellen, wie würde sich das, was du isst, selber vorstellen. Hi, wir sind die Gnocchi.
Kommt ja darauf an, zu welchem Land sie kommen. Wenn
Hallo, ich bin der Gnocchi.
Richtig. Wenn die Gnocchi natürlich irgendwie aus Bottrop kommen, dann stellen die sich ja anders vor, als wenn sie jetzt aus Italien kommen.
Das ist richtig. Mir sind die Gnocchis hier. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Wir sind die
Die Gnocchis.
Das klingt nach so einer RTL-Serie, die Gnocchis. Mhm. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu... Was? Ja, dann macht er den Abbinder.
So viel Zeit muss sein. Und zwar nochmal ganz kurz. Dieses Geräusch geht sozusagen durch unseren Roadcaster, das Herz unserer Produktion. Das muss mal erwähnt sein. Wenn nämlich viele Leute eine Frage stellen, wie produziert ihr eigentlich? Dann sagen wir, sehr professionell, mit tollen Mikrofonen, mit exzellentem Kabellage und dem Roadcaster Pro. Wir haben nämlich einen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ihr den euch angucken
wollt, in den Show News. Kannst du den kaputt bekommen, Jochen?
Ob ich den kaputt bekommen kann?
Ja, weil du hast immer so ein Talent, so ein latentes Talent, die Technik in einer Art und Weise zu bedienen, dass sie kaputt geht, eingeht.
Aus Eintracht-Perspektive kann ich schon mal sagen, den Rote kriegt niemand kaputt.
Also das ist das Herz unserer Produktion. Danke nochmal. Und in den Shownotes gibt es weitere Infos dazu. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Fragen. Ich weiß, dass wir einen neuen Patreon haben. Das ist nämlich mein Schwager. Ich hoffe, wir kriegen eine Frage von ihm.
Meinst du, er hat eine Frage gestellt? Ich glaube nicht.
Ja, liebe Leute, wir machen hier eine Schema kurz Werbung für Patreon. Patreon.com ist unsere Landingpage, wo ihr die neuesten Folgen findet. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das auf der Patreon-Seite tun. Patreon.com, Podcast ohne Namen. Und dort bekommt ihr nicht nur, wenn ihr uns supportet, die Folge 24 Stunden früher und werbefrei, sondern ihr könnt auch am sogenannten Hour teilnehmen. Das heißt, Ask Us Anything. Wir beantworten Fragen von euch in der Sendung. Irgendeiner von euch super coolen Typen hat auch den neuen Fragen-Thread am 1. Februar sogar angelegt. Wer war das?
Ich.
Du.
Nachdem mein Schwager gesagt hat, boah, ich werde jetzt Patreon, ich habe euch gespendet, wo finde ich denn die Fragen? Da ist mir bewusst geworden, oh, ist der 1. Februar, ist es noch kein Hour Februar angelegt? Da habe ich das spontan gemacht.
Beeindruckend.
Ja. Wow, also haben wir das quasi deinem Links zu verdanken. Ja. Der Familie.
Schöne Einstiegsfrage. Safira schreibt, in welcher fiktiven aus Buch, Film, Spiel Welt würdet ihr wohnen wollen und warum? Danke für eure Arbeit an einem netten Zeitvertreib.
In welcher fiktiven
Welt würdest du gerne wohnen? Also bei Georg ist ja wohl Azeroth. Da wohnt er ja
schon. Ja, aber Moment, nee. Also alles von Dämonen angegriffen und weiß der Teufel was, da willst du doch nicht wohnen.
Ja, wenn du Level 70 bist, warum nicht?
Level 70.
Ja, was weiß ich.
Ich glaube, im Auenland würde ich gerne wohnen.
Im Auenland?
Ja. Darf ich nicht ins Auenland? Ist doch schön da. Grün, Wasser, nette Leute.
Und die saufen auch viel.
Sehr witzig.
Ist wirklich so, die Hobbits sind nur am Saufen.
Echt?
Ja, im Buch zumindest.
Ich habe das Problem, dass irgendwie die gesamten Fantasy-Welten alle irgendwie, denen allen irgendeine riesengroße Gefahr von irgendwas.
Es muss ja nicht Fantasy, fiktive Welt. Es kann ja auch,
weiß ich. Aber nenn mir eine, wo es nicht irgendwie eine mega Gefahr gibt, die Planeten oder Völker oder sonst was mit.
Ja, zum Beispiel zerstört. Die Welt der Flintstones zum Beispiel.
Hm. Ja, da laufen Drachen rum.
Das sind Dinosaurier.
Dinosaurier.
Ja, Dinosaurier, aber die sind doch auch böse. Nee, aber die leben mit denen, ja.
Bei den Flintstones sind ja eigentlich immer sehr hilfreich.
Gibt es da keine Böse?
Die Feuersteins. Kennt keiner mehr.
Habe ich geliebt früher.
Ja.
Habe ich wirklich auch geliebt.
Ja. Ja, welche fiktive Welt wäre denn mal interessant?
Mir fällt ehrlich gesagt keine ein. Ich habe, also die machen mir alle weitaus mehr Sorgen als unsere eigentliche Welt. Da gibt es immer irgendwelche latenten Riesengefahren.
Oder bei Tron in dieser Welt, bei Tron mit dem Motorrad durch die Gegend fahren, glaube ich auch geil. Ich glaube, ich wäre so ein Typ.
Also in einem Computer sozusagen.
Ja, ich glaube, ich könnte da gut überleben.
Ja.
Dann lieber in der Fake Matrix, wenn man die richtige Pille nicht nimmt.
Oh, das ist gut.
Die Matrix?
Ja.
Aber da leben wir vielleicht.
Also ich meine, diese vorgetäuschte Welt.
Geil.
In der alles so cool ist, dass du dich nicht beschwerst.
Das ist eine gute Idee, Georg.
Was ist denn mit Entenhausen? Kommt mir hier ehrlich gesagt zu schlecht weg.
Ja, das stimmt eigentlich.
Entenhausen,
ich weiß
ist
zu wenig
doch der Shit.
Über Entenhausen. Ich kenne nur ein paar Leute, die in Entenhausen wohnen.
Am Wochenende abhängen mit Daniel Düsentrieb.
Wir hatten doch gesagt, fiktive Welt.
Ja,
aber da leben ständig Leute, die keine Hose tragen und stattdessen ein T-Shirt.
Ja, die Prioritäten sind halt andere. Das sind andere Länder, andere Sitten.
Komm, wir haben doch uns Leute, wir haben uns doch alle einmal vorgestellt, wie wir in den Geldspeicher springen.
Ja.
Oder?
Naja, die Idee ist ja eigentlich, also jeder, der eine Spardose hat mit Münzen, ne? Also die Vorstellung in so einem Münzball, das ist, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft, weil wo kommt denn überhaupt die Vorstellung her, dass das weich ist?
Das ist eine gute Frage.
Keine Ahnung.
Man bricht sich also immer den Kopf, wenn man da reinspringt. Ja.
Nicht so wie Dagobert.
Millionen Menschen, also Kinder sterben teilweise, reiche Kinder vor allen Dingen, sterben hauptsächlich, weil sie Mickey Mouse Comics lesen und dann wie Dagobert im Geldspeicher der Eltern sich das Genick brechen. Denk mal drüber nach.
Also ich glaube, wenn man einen Haufen daraus machen würde, dann könnte man, glaube ich, ein bisschen der Energie abfedern, ne? Weil die Dinge alles zur Seite. Aber wenn du die Dinge einfach so glatt in so einen Pool legen würdest, glaube ich, dann wirst du ziemlich böse aufkommen.
Wenn er so richtig prall gefüllt ist, ich weiß nicht, da ist doch kaum Spielraum für die Münzen.
Deswegen meine ich ja, wenn du einen Berg daraus bildest, wo das in alle Richtungen weg kann, dann vielleicht.
Aber Eddie kann sich doch das am Freitag dann auszahlen lassen in Kleingeld.
Ich probiere das einfach aus. Testen, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Die 90 Millionen Euro in Pfennigstücken. Wie viel wären das, Jochen, Georg?
Musst du Georg
fragen. Pfennigstücken.
90 Millionen Euro, wie viel sind das in Pfennig?
9 Milliarden, oder? Also Centstücke.
Nee, mehr, oder?
Nee. 90 Millionen Euro. In 10 Cent wären es 900 Millionen Stücke, also Geldstücke. Und in 1 Cent wären es 9 Milliarden.
9 Milliarden Centstücke?
Ich habe keine Ahnung, welches Volumen das füllt. Kann das bitte jemand in Schwimmbäder umrechnen, in Swimmingpools?
Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ich habe noch eine nette Frage. Na? Scooby Twist, werde nächste Woche 40. Es wird natürlich eine kleine Party geben. Einfache Frage, was sind eure liebsten Party-Snacks?
Party-Snacks. Okay.
Ich darf ja nicht mehr, aber wenn ich jetzt noch dürfte, würde ich ganz klar sagen, ein Geheimtipp. Weil den hat nie jemand auf dem Schirm und man freut sich immer, wenn jemand dran denkt. Wie heißt er?
Soupy Twist.
Soupy Twist. Hier ist der Geheimtipp, der deine Party outstanding macht.
Was ist Soupy Twist?
Derjenige, der den, das ist der Name, von der, dem die Frage kommt.
Mhm. Ach so.
Also, ein Wort. Windbeutel. Hm. Ja, jetzt ist erstmal nicht so spektakulär, aber jetzt denkt mal drüber nach. Was ist nochmal der Windbeutel?
Ja, wir sind jetzt verlangen nach Windbeuteln.
Ist mit Vanillecreme drin?
Oh ja, das ist
mit
der
Puderzucker
mit Puderzucker drauf? Ja, wenn man so. Puderzucker drauf macht, ja. Das ist diese Vanillecreme, kalte Vanillecreme. Ja. Im Teigmantel sozusagen. Und die kann man fertig kaufen. Und der Trick ist, das Ganze aus dem Tiefkühlfach, sodass es kalt wird. Aber ihr müsst es ein bisschen auftauen, damit es schon leicht flüssig ist. Niemand mag in Windbeutel so reinbeißen und dann ist es noch nicht flüssig. Es muss flüssig sein. Mmh. Oh, lecker, lecker, lecker. Wenn du deine Schale mit Windbeuteln richtig temperiert hinstellst, Soupy Twist, ich sag dir, die Bitches werden abgehen. Jo. Jo. Nein, aber jetzt mal, das wird eine richtig krasse Party.
Was gab es denn noch an alten Snacks damals auf unseren wilden Partys? Da gab es doch auch immer so Mettwürfel oder so.
Was?
Was?
So Mettbrötchen und so.
Mettwürfel?
So kleine Metthäppchen.
Auf einer Party?
Nee. Was sind Mettwürfel?
Naja, so. Kleine
Mettwürfel? Was ist denn? Mettwürfel?
So auf so einem,
auf so, was ist, hast du gerade erfunden, oder?
Nee, da gab es doch so so.
Keine Party bei Jochen ohne Mettwürfel.
Ich dachte, auf diesen kleinen Keksen, da war doch immer so ein kleiner Klumpen Mett drauf.
Was?
What? Kekse? Da waren immer so kleine Käsestückchen, meinst du?
Die gab es auch, aber da gab es auch mit Mett. Also. Natürlich, der Klassiker ist natürlich, was immer rockt, das sind Gurken. In Stangen.
Als Party-Snack.
Gurken und Möhrenstangen.
Wo alle so in dem Gurkenglas rumfingern. Genau. Und dann nasse Gurkenwasserfinger haben.
Und diese Silberzwiebeln. Mit Zahnstocher
Jochen.
Ja, auch was denn? Das sind
deine Go-To-Snacks bei der Party?
Die Frage war nicht nach den Tipps.
Nicht?
Was waren eure liebsten Party-Snacks, war die Frage.
Was war die Frage? War nicht die nach den liebsten?
Doch, da was war
ich hatte die so verstanden.
Okay, nächste Frage bitte.
Nee, ich möchte auch erstmal antworten. Ach, ja, also bei mir waren es nicht Mettwürfel, aber Mettbrötchen und halt so Mini-Frikadellen, aber selber gemachte, nicht irgendwo diese Viecher, die man kauft irgendwie beim Supermarkt und wo die Packung, wenn man sie aufmacht, nach Furz riecht. Nicht sowas, sondern selbstgemacht. Und keine, also Schnitzelbrötchen.
Oh ja. Aber die ist schon ein bisschen, halt das ist echt schon viel, ne? Schnitzelbrötchen. Aber,
ja, die sind halt auch irgendwie, die meisten Leute haben halt bei herzhaften Snacks halt nur so Chips, Salzstangen und sowas da. Aber so mit Fleisch ist halt auch lecker.
Ja, aber das was ein Aufwand, Schnitzelbrötchen für eine Party.
Nein, das ja, muss, gut, es muss ja was leicht. Machen irgendwelche Salate oder so.
Naja, aber wir reden ja jetzt von Snacks, die man sich mal so reinwerfen kann. Also ein typischer Snack ist ja dieser Käsewürfel mit der Weintraube drauf.
Mit der Weintraube?
Also ein Klassiker.
Aber das ist ja alles schon zubereitet. Ich denke bei sowas immer, was kann ich aufreißen und hinstellen?
Jetzt habe ich mir schon gedacht. Chips.
Ja, aber Chips esse ich nicht gerne auf Partys.
Was ist denn mit Nachos?
Ja, das ist ja auch nur sehr andere gut. Chips.
Käse-Nachos.
Ja, sehr gut. Aber es dürfen nicht die allerbilligsten sein.
Ich finde, Nachos schmecken immer nach Fuß, so ein bisschen.
Nach Fuß?
Ja, die sind halt, die schmecken so nach Pappe.
Nee.
Ja, weil du die billigen kaufst.
Das Zeug, was da drauf ist, ist lecker. Das kann man ablecken. Aber die Nachos selber, die schmecken nach Pappe.
Ja.
Und dann hast du halt noch so eine Nacho-Soße. Im Prinzip ertränkst du diesen Papp-Nacho in Soße und diesem Nacho-Gewürzzeug. Wenn jetzt jemand hingehen würde und würde alle Nachos ablecken und dann wieder trocknen lassen, würden die keinem mehr schmecken. So müsst ihr das sehen.
Da ist was dran. Aber es ist ja oft so, dass Soßen etwas überhaupt erst geil machen.
Das stimmt.
Mich zum Beispiel.
Haben wir noch eine Frage?
Schnell zur nächsten Frage.
Ja, Leute, ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen krank. Ich habe mir kurz vor der Aufzeichnung, habe ich mir hier wirklich 2 Kassler, weil Kassler darf ich mittags essen, und ein Fischbrötchen reingeballert. Habe das noch runtergeschluckt, während ich hier saß. Und jetzt merke ich, wie mir das aufstößt. Mir ist richtig übel. Und ich kotze gleich hier auf Jochens Tisch und auf den tollen Roadcaster. Und das ist alles nicht so angenehm für mich. Das versuche ich jetzt zu überspielen mit ein paar soliden Jokes. Das klappt ja aber nicht, weil jedes Mal, wenn ich einen mache, höre ich Georgs Enttäuschung und sehe in Jochens traurige, leeren Augen. Das macht mir es auch keinen Spaß. Ja, was?
Tut mir leid.
Soll ich euch einen Witz erzählen?
Nee, vielleicht haben wir noch eine Frage.
Ja, okay. Du hast wirklich nee gesagt, es hat noch nie jemand gesagt, zu solchen Witz erzählen. Entschuldigung,
es hat sich noch nie jemand abgelenkt. Getraut, da nee zu sagen.
Ja, erzähl. Noch vor der Frage.
Okay. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter.
Warte mal, hab ich da eine Taste für? Oh nein. Oh, hier ist eine Frage von Giftzwerg-Rapper. Habt ihr eigentlich ein Postfach, an dem man Kleinigkeiten schicken kann? Und falls ja, worüber würde sich Eddie denn freuen? Also Kleinigkeiten nehmen wir nicht an, oder? Da sind wir uns doch einig.
So schon mal gar nicht. Verpiss dich mit deinen Kleinigkeiten. Was glaubst du, wer du bist? Lieber Giftzwerg-Rapper, da ich am Freitag 90-facher Millionär bin, musst du mir nichts zuschicken. Ich finde es sehr nett, aber ich möchte nichts haben. Danke. Schick mir bitte nichts. Es sei denn, nein, wir Millionäre brauchen das nicht.
Timo Zimmermann, moin ihr drei. Am 24. Februar ist Rosenmontag. Sind oder waren die NRWler in der Runde heilfroh wieder in die närrischen Tage zu verbringen oder in die närrischen Tage in Hamburg zu verbringen, so ist die Frage. Also sind wir Karnevalisten oder eher...
Moment, an welchem Tag? Am 24. Februar?
Ja, ist Rosenmontag.
In der Zukunft, weil du hast das gerade so gesagt, als wäre das in der Vergangenheit. Waren froh.
Sind oder waren die NRWler in der Runde okay, Jecken gut. Oder seid ihr heilfroh, wie ich, die närrischen Tage in Hamburg verbringen zu können?
Ich bin kein Jeck, das kann ich direkt vorwegnehmen.
Ich bin auch kein Jeck, aber ich mag den Karneval eigentlich und ich bin sehr traurig, dass ich den
dann hier habe. Dann bist du doch ein Jeck.
Ja, aber ein Jeck, also die meisten verstehen ja unter Jecken so verkleidet mit hier so Prinzenkostümen und so. Also ich.
Du magst nur den Saufen-Part.
Nein, ich mag den Feier-Part und das Lustigsein. Den
Saufen-Part, sag ich dir. Und die Mettwürfel.
Genau. Ich finde das, die Hamburger haben ja grundsätzlich Probleme damit, ne, mit dem Karneval. Weil die das komisch finden, aber selber gehen sie dann auf den Schlagermove, was ich dann wiederum komisch finde. Also, so viel dazu. Noch eine Frage, oder?
Also, ich finde Karneval albern.
Aber du kommst aus Frankfurt, da kennst du ja also so
das nennt man das Fasching.
Fasching, ja, das kennst du aber. Ja,
ja natürlich. Als Kind fand ich das auch gut, aber ich mittlerweile, ne. Ich habe ja auch in Köln gewohnt, ich habe das ja alles mitgekriegt, aber ist nicht so meins. Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Ich gehe mich kurz übergeben. Und Georg, alles Gute für die OP. Dankeschön. Wird alles gut werden. Und dann sprechen wir uns, wir nehmen eine Sonderfolge auf und dann gibt es wahrscheinlich übernächste Woche aus dem Krankenhaus oder je nachdem, wie die Situation dann es eben zulässt, vielleicht auch erst in 2 Wochen oder so, muss man halt gucken, aber wir versuchen natürlich, sobald es Georg dann besser ist und er sich nach der OP einigermaßen erholt hat, schnell wieder zu den Mikrofonen zu greifen, nicht wahr?
Ja.
Okay.
Tschüss.
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 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
So schlecht, ey.
So, ich gehe mal eben was ganz kurz was trinken und dann machen wir die Rätselfolge, ja?
Ja, wir können, also sagt wann.
Genau, ich hole mir nur mal eben was.
Willst du jetzt direkt machen? Oder?